Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Moin Moin und hallo zur 354. Episode von Devils and Demons, dem Horror-Podcast. Mein Name ist ausnahmsweise mal nicht Chris, sondern André. Und wir haben heute mal eine ganz andere Konstellation, denn bei mir ist die liebe Laura.
Hallo.
Und wir haben heute eine kleine Zweierfolge vor mit euch, denn wir sprechen heute über Des Teufels Bad oder auch The Devil's Bath. Ein Film von Veronika Franz und Severin Fiala, dem österreichischen Regie-Duo, was einige Genre- und Horrorfreunde mittlerweile sich erkennen sollten, von Ich sehe oder auch The Lodge. Und die haben jetzt ihren neuen Film am Start und den haben wir gesehen und möchten dazu vor allem im Rahmen eines Interviews heute diese Folge machen, denn wir durften mit dem Regie-Duo ein Interview führen zum neuen Film und das hört ihr nach unserem Talk heute in der Folge komplett. Ein wirklich sehr spannendes Gespräch geworden und zu diesem Anlass machen wir heute diese Folge, denn die anderen beiden haben diesen Film nicht gesehen. Und es ist auch ein Film, der ja schwerfällt, sage ich mal, oder?
Definitiv. Ich glaube, wir wollten noch erwähnen, dass Stephen King Teil 4 dann nächste Woche erscheint.
Genau,
das
genau.
Fiel mir gerade noch ein.
Ja, absolut. Genau, für alle, die sich wundern, Stephen King Teil 4 natürlich nicht aufgehoben, nur aufgeschoben.
Genau.
Kommt dann nächste Woche, also da für die King-Fans noch ein bisschen Geduld.
Genau. Ja, und das ist definitiv ein Film, der sehr schwer fällt. Also ich kann ja vielleicht schon mal kurz erzählen, wie ich den gesehen habe. Mhm. Ich war nämlich in Österreich im Urlaub im Frühjahr.
Ja.
Und da lief der halt im Mai schon im Kino und ich wusste wirklich nichts darüber, außer dass es halt von Franz und Fiala ist und ich mochte die beiden ersten Filme von denen sehr gerne und dass es einen historischen Kontext hat und das finde ich eigentlich auch ganz interessant. Mhm. Und dann sind wir da reingegangen und ich war völlig zerstört nach diesem Film. Ihr werdet das wahrscheinlich gleich dann ein bisschen verstehen, wenn wir über die Thematik sprechen. Mhm. Weil ich möchte vorab schon sagen, egal wie niederschmetternd und schwierig dieser Film ist, dass es sich wirklich, wirklich lohnt, den im Kino zu sehen. Weil das wirklich ein Film ist, der für die große Leinwand gemacht ist und der wirklich ein Erlebnis ist im Kino. Das kann ich schon mal sagen.
Ja, allein aufgrund der Bilder. Dazu später noch ein bisschen mehr. Und ja, ich habe ihn jetzt als Screener gesehen. Der ist auch schon, gleich kommen wir auch zu den Fakten, der ist auch schon länger bei zum Beispiel bei Shudder verfügbar international. Und ja, ich habe ihn jedenfalls noch nicht auf der Leinwand gesehen, aber ich würde es gerne nachholen. Gleichzeitig möchte ich den Film eigentlich nie wiedersehen.
Mhm.
Und warum das so Same. Ist, das werden wir heute so ein bisschen erläutern. Und wer ja so grob die Richtungen kennt, die anderen Werke von Franz und Fiala, der kann sich das schon ein bisschen denken, sind ja eben keine Regisseure, die jetzt für Lighthearted Kino bekannt sind. Im Gegenteil, von daher steigen wir da gleich auch mal ein. Ja, deswegen, der Film fällt auch so ein bisschen aus der Reihe mal wieder. Ist jetzt kein klassischer Horrorfilm, ist eher ein historisches Drama mit eben sehr düsteren Elementen und auch Gewalt. Aber trotzdem, wir besprechen heute sicherlich auch, warum er trotzdem irgendwie hier hinpasst. Denn als Horror kann man das, was da passiert, dann doch letztendlich sicherlich bezeichnen. Mhm. Aber ja, erstmal zu den Fakten. Ist eine Heimatfilmproduktion und eine Ulrich-Seidel-Produktion in Österreich vertrieben durch Filmladen. Ist eben eine österreich-deutsche Co-Produktion. Der Film hat auf Letterboxd derzeit eine 3,5 von 5 und auf der IMDb eine 6,6 von 10. Die Premiere fand am 20. Februar diesen Jahres auf der Berlinale statt. Und kam dann, du hast es ja auch eben schon gesagt, am 8. März diesen Jahres ins österreichische Kino. In den USA gibt es ihn seit dem 28.06. bei Shudder. Da hatten sie scheinbar schon sehr früh einen Exklusivdeal im Streaming. Und bei uns startet der Film, beziehungsweise ist gestartet, gestern, wenn ihr die Aufnahme jetzt zum Start-Release-Tag von unserem Podcast hört, am 21.11. Ja, deswegen, er läuft jetzt im Kino. Das heißt, wenn ihr ihn sehen möchtet, ist jetzt die Zeit, um ihn euch dort auf der großen Leinwand anzuschauen, wie Laura es gerade wärmstens empfohlen hat. Der Film hat auch schon fleißig Auszeichnungen bekommen. Auf der Berlinale hat er den Silbernen Bär für die Kamera bekommen, was ich sehr gut verstehen kann. Und beim österreichischen Filmpreis dieses Jahr, der richtig abgeräumt, da hat er 8-mal gewonnen, unter anderem als bester Film, beste Hauptdarstellerin, beste Regie und beste Kamera. Also wirklich vielfach ausgezeichnet und das auch mit gutem Grund.
Das und Budget, ich glaube, ja. Oh sorry, wenn ich da kurz einhaken darf bei den Preisen, ich glaube, der ist ja auch im Rennen für den Oscar als österreichischer Beitrag, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ist korrekt, wäre ich auch drauf gekommen, aber guter Einwand auf jeden Fall zu dem Punkt. Haben auch die beiden Regisseure im Interview darüber gesprochen. Genau, der Film wurde jetzt eingereicht für den Auslands-Oscar für Österreich. Also ist natürlich noch nicht gewählt und ist auf der Shortlist oder ist im Rennen für die Shortlist. Sind wir sehr, auf jeden Fall sehr gespannt und drücken natürlich auch schon mal die Daumen an der Stelle. Aber ja, ein Film, der das mit Sicherheit rein vom Production Value und von der Inszenierung definitiv verdient hat. Ja. Der Film hatte ein Budget von knapp 5,5 Millionen Euro, hat am Boxoffice bisher erst 50.000 Euro umgerechnet eingespielt, liegt aber eben auch daran, dass der Start bisher sehr limitiert war, er lief halt wirklich nur in Österreich, das heißt Deutschland kommt jetzt erst dazu und in den USA ist er wie gesagt eben schon direkt im Streaming gelandet. Und wo kann man eben gucken? Wie gerade schon gesagt, im Kino und eben bei Shudder mit VPN, wobei das mittlerweile leider sehr schwierig ist, weil Shudder deutsche Kreditkarten regelmäßig rauskickt. Das heißt, die beste Möglichkeit ist, ihr geht einfach jetzt ins Kino. Der Film mit der Laufzeit von 121 Minuten ist in Deutschland ab 16 freigegeben. Ja, verstehe ich, aber manchmal auch nicht.
Nee,
also rein von der Thematik, der Schwere und so weiter, bin ich fast ein bisschen überrascht. Aber ja, es ist halt immer noch ein Drama. Und die Thematik heiligt ja so ein bisschen da die Mittel. Mhm. Aber von daher, es geht schon klar. Die Content-Note dieses Mal auf jeden Fall auch wirklich zu beachten. Denn es geht um Themen wie Depressionen, es geht um Themen wie Kindstötung und es gibt auch Tiertötungen im Film. Deswegen da dicke Content Notes, einige Triggerpunkte sicherlich dabei. Der Bodycount, wenn man es so nennen kann bei so einem Film, beläuft sich auf 5. Und ja, wenn wir in dem Zuge, wenn wir unser typisches Devils and Demons Muster durchziehen, über die Brutalität und den Suspense-Faktor sprechen. Das ist ein bisschen schwierig, weil man es eben hier in einen anderen Kontext setzen muss, als jetzt beispielsweise bei Terrifier vor 2 Wochen oder so. Hm. Ich würde auf der Brutalitätsskala mit einer 4 von 5 reingehen, einfach weil der Film einfach, er hat grafische Gewalt, aber nicht viel, aber die ist dafür umso intensiver, aber es ist vor allem die ja psychische Gewalt, die das mürbe machen, diese depressive Tonalität da drin, die es so brutal und so roh macht, würde ich sagen. Wie sieht es da bei dir aus?
Ja, also die grafische Gewalt ist wirklich im Rahmen, auch wenn sie, würde ich sagen, 2, 3 krasse Spitzen hat in dem Film.
Ja.
Dennoch, also ich habe ja Terrifier eine 5 von 5 gegeben. Und wenn ich jetzt bewerte, was so diese Brutalität mit mir macht oder welche Wirkung die auf mich hat, dann kann ich eigentlich gar nicht anders, als hier auch eine 5 von 5 zu vergeben, weil mich das halt sehr erschüttert hat, was ich da gesehen habe und wie ich mitgefühlt habe. Und ich glaube, deswegen würde ich tatsächlich auch eine 5 geben.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Also das ist eine ganz andere Skala, aber ich hoffe, ihr versteht, was wir meinen. Es ist wirklich dieses Mürbemachen, dieser Schlag in die Magengrube, ist ein ganz anderer als bei Terrifier. Bei Terrifier lacht man, bei Terrifier hat man Spaß. Das hier ist wirklich alles andere als Spaß. Das ist halt bierernst, todernst und das macht's so unangenehm. Suspense-Faktor würde ich jetzt auch eher mal auf diese Atmosphäre beziehen, so ein bisschen ich würde es mal Unwohlsein beschreiben, dieses, man hat so eine Ahnung, dass was Schlimmes passiert, man weiß auch so ein bisschen, worauf es hinausläuft zwar, aber es ist trotzdem die ganze Zeit so eine unwohlige Atmosphäre dabei. Ich würde ihm da auf dem Suspense-Level, wenn man das hier so überhaupt beschreiben kann, so eine 3,5 von 5 geben. Der Film hat halt viele verschiedene Atmosphären, aber rein über diese Anspannungswillen, ja, lege ich das mal auf der Skala so für mich fest. Wie wertest du das für dich?
Sehe ich ähnlich. Also es ist kein spannender Film, gar nicht sogar.
Er ist sehr getragen, ja.
Ja, aber er macht, dass man sehr angespannt ist, während man ihn schaut. Mhm. Und 3,5 gehe ich auf jeden Fall mit.
Ja, Deswegen heute ein bisschen anders gewertet. Wie gesagt, wir hoffen, ihr versteht so ein bisschen, wie wir das dann einordnen. Noch ein paar Background-Infos zur Produktion. Die Dreharbeiten selbst fanden an 40 Drehtagen von November 2020 bis zum Januar 2022 statt. Und zwar in Litschau, Niederösterreich und auch in Nordrhein-Westfalen wurde gedreht. Zum einen an der Burgruine Neuenberg in der Nähe der Ortschaft Scheel, der Gemeinde Lindlar im Oberbergischen Land. Und für eine Hinrichtungsszene im Dezember 2021, über die wir noch sprechen werden, wurden unter anderem über 500 Komparsen und Kleindarsteller und Kleindarstellerinnen auch gesucht. Wirklich eine große Szene, die das Finale des Ganzen abbildet. Dazu dann gleich mehr im Handlungsverlauf. Und unterstützt wurde die ganze Produktion vom Österreichischen Filminstitut, vom Filmfonds Wien, unter anderem vom Filmstandort Austria, kurz FISA, und auch vom Land Niederösterreich, sowie dem Deutschen Filmförderfonds. Also es steckt jede Menge Gelder drin, was wir auch alle wissen, wie schwierig es ist für Genre- und Horrorfilme, Förderungen zu bekommen. Aber unter dem Aspekt hier der vor allem historischen Relevanz, denke ich, war es hier nicht ganz so schwierig wie bei anderen Genreproduktionen, die, von denen man in der Vergangenheit schon gehört hat, wie schwierig es war, Gelder zu sammeln. Ich denke, hier war es für die beiden ein bisschen leichter. Außerdem beteiligt war der Österreichische Rundfunk, der Bayerische Rundfunk und auch Arte an der ganzen Produktion. Ja, bei der Crew, wie schon gesagt, ist eine Ulrich-Seidel-Produktion, ist ja auch ein berühmt-berüchtigter Filmemacher aus Österreich, unter anderem Rimini oder die Paradies-Reihe. Der hat auch bereits Ich sehe produziert für das Regie-Duo, ist also ein enger Vertrauter. Die Kamera führte Martin Gschlacht, der hat auch bereits Ich sehe gefilmt. Und auch schon über 40 weitere Filme, also ist auch ein namhafter Kameramann, unter anderem auch Little Joe von 2019, wer den noch kennt, der lief unter anderem auch auf dem Fantasy-Filmfest, ein ganz netter Genrefilm. Das Editing hat Michael Palm gemacht, der ebenfalls schon Ich sehe auch The Lodge gemacht hat. Und man merkt also, dass die beiden hier ein mittlerweile recht festes Ensemble eben um sich herum geschart haben, mit denen sie da eben auch vertraut zusammenarbeiten können. Und die Qualität zeigt das auch definitiv. Ganz spannend ist es mit der Hauptdarstellerin, das ist Anja Plaschk. Die ist nämlich eigentlich Musikerin, Sängerin, Komponistin und macht vor allem viel mit Musik. Und das ist erst ihr vierter Auftritt überhaupt als Schauspielerin und ihr dritter in einem richtigen Spielfilm. Und die hat eigentlich den Score komponiert, wurde in dem Zug aber auch für die Hauptrolle gecastet. Und das war auf jeden Fall, muss ich sagen, ein Glücksgriff.
Ja, ich glaube, sie hat sich da ja so, wie ich das verstanden habe, sogar selbst so ein bisschen ins Spiel gebracht, ne? Ja. Weil sie dann ja wahrscheinlich das Drehbuch gelesen hat, um den Score zu komponieren und dann gemerkt hat, dass sie so einen totalen Zugang zu dieser Hauptrolle hat, weil sie selber auch aus einem ähnlichen Umkreis kommt und da irgendwie, glaube ich, sich in viel hineinversetzen konnte. Es war, glaube ich, echt ein Glücksgriff für diesen Film.
Genau, also die hat das Drehbuch gelesen und war so drin, dass sie sich dann eben als Hauptrolle vorgeschlagen hat, selbst so ein bisschen dazu erzählen. Dann Franz und Fiala auch im Interview noch einiges. Super spannend, aber jedenfalls für die beiden definitiv ein Glücksgriff und für den Film ein großer Glücksgriff, weil die ist unfassbar, das kann man schon mal sagen. Also ihr Schauspiel hat mich da wirklich absolut umgehauen. Das macht sie wirklich so gut, also die sollte beim Schauspiel auch ein bisschen bleiben.
Ja, auf
also,
jeden Fall.
Musik kann sie auch, weil der Score ist ebenfalls fantastisch, muss ich sagen. Der passt auch richtig gut, weil er auch so ein bisschen, man stellt sich halt so einen typischen, für so ein Setting, so ein bisschen, ja, Wald und Wiesen, naturverbunden, historisch, stellt man sich halt so einen gewissen, ja, klassischen Score vor. Aber er ist irgendwie recht modern dafür. Sehr elektronisch teilweise, aber es passt richtig gut. Also hat sie wirklich auf beiden Ebenen einen super Job gemacht. Also wirklich eine krasse Frau. Und ansonsten sieht man noch Maria Hofstetter, die spielt hier die Mutter Gänglin, auch sehr bekannt aus vor allem den Ulrich Seidel-Film, da ist sie so seine Haus- und Hofdarstellerin, unter anderem auch aus der Paradiesreihe und auch Hundstage. Und zudem auch ganz spannend, der David Scheidt, der hier den Wolf spielt, das ist der Mann von der Hauptdarstellerin oder Hauptfigur Agnes, der ist eigentlich in Österreich ein bekannter Kabarettist und Comedian. Und der hat auch eine recht bekannte Mockumentary-Show, wo er so einen Fake-Influencer namens Dave spielt. Und die ist auch, wie gesagt, alles recht bekannt und beliebt in Österreich. Und das Publikum war wohl sehr verwundert oder verdutzt, dass sie ihn in diesem Film, weil es seine erste wirklich große, große Rolle in so einem Spielfilm, halt in so einer ernsten, harten Rolle gesehen hat, was wohl gar nicht zu ihm passt, wo er komplett aus seiner Rolle gefallen ist wohl, was dann in Österreich da die Fans gut verwundert hat. Auch ganz
spannend.
Spannender Hintergrund. Info. Ja, ich würde sagen, Laura, erzähl doch mal unserer lieben Hörerinnen und Hörern einmal die Story von des Teufels Bad.
Ja, das mache ich. Oberösterreich im Jahr 1750. Ein Karpfenteich reflektiert das Grau des Himmels. Ein tiefer, dunkler Wald schluckt das Sonnenlicht. Auf einem Hügel wird eine Hingerichtete zur Schau gestellt. Als Exempel. Sie hat ein Neugeborenes umgebracht. Ihr Leichnam dient als Warnung. Die tiefreligiöse und hochsensible Agnes betrachtet die tote Frau mit Mitleid. Auch mit Sehnsucht, denn sie fühlt sich fremd in der Welt ihres Mannes Wolf, in die sie gerade eingeheiratet hat. Eine gefühlskalte Welt voller Arbeit, Verrichtungen und Erwartungen. Punkt. Immer mehr zieht sich Agnes zurück. Immer enger wird ihr inneres Gefängnis. Immer erdrückender ihre Melancholie. Eine Gewalttat scheint ihr bald der einzige Ausweg. Denn ein gebeichteter Mord mit ihrer anschließenden Hinrichtung stellt vor Gott keine Sünde dar, im Gegensatz zum Freitod.
Ja, vielen Dank. Ihr habt also schon mal so ein grobes Bild davor, von worum es im Film geht. Ist jetzt keine detaillierte Beschreibung von Anfang bis Ende, wie wir es sonst immer machen, aber dafür werden wir darüber ein bisschen sprechen natürlich. Mhm. Generell wird das heute eher jetzt so ein bisschen mehr Free Talk, da wir dann ja noch das Interview haben, wo auch viele, viele Infos zum Hintergrund und so weiter eben noch von den Regisseuren beleuchtet werden. Deswegen heute eher ein bisschen freie Meinung von uns im Vordergrund. Und ja, generell, ich muss erstmal sagen, diese ganze Thematik halt, die der Film da eben aufgreift. Ne? Also dazu erzählen dann Franz und Fiala auch noch sehr viel dieser mittelbare Selbstmord, worum es halt hier geht, dass man sich eben eine Lösung verschafft. Man möchte sterben, man hat mit dem Leben abgeschlossen, aber möchte eben aufgrund seines Glaubens eben nicht den Selbstmord wählen, weil man dann eben Angst davor hat, nach dem Glaubenssatz kommt man dann in die Hölle. Und deswegen ist der Umweg so wie ein Schlupfloch, dass man eben eine Straftat begeht, um dann eben hingerichtet zu werden, weil es dann keine, beziehungsweise vorher beichtet man noch, um eben seine Sünden reinzuwaschen und dann ist es eben keine Sünde. Man kann trotz des Todes in den Himmel auffahren, so eben dieser Glaubenssatz. Und davon habe ich wirklich vorher so noch nie gehört. Und das ist wirklich ein krasses Thema und die beiden Regisseure kamen da eben auch durch einen Podcast drauf von so einer Historikerin, Casey Stewart heißt die, die darüber ja einen Podcast gemacht hat und große Recherchen, die heißen Suicide by Proxy, hat sie das dann genannt. Und ich habe davon wirklich noch nie gehört. Kanntest du das Thema denn vor dem Film?
Nee, ich kannte das auch überhaupt nicht und es hat mich halt richtig doll gewundert, weil ich habe ja Geschichte studiert und habe mich auch viel mit der frühen Neuzeit beschäftigt und vor allem auch viel mit weiblicher Kriminalität. Und dieses Thema ist mir nie begegnet, obwohl es ja, ich glaube, allein im deutschsprachigen Raum mindestens 400 dokumentierte Fälle davon gibt.
Ja,
genau. Und das, ja, ich finde es wirklich unglaublich, dass das da so wenig drüber berichtet wird oder dass es anscheinend ja auch nicht so unzählige Quellen dazu gibt. Aber auch dazu wird, glaube ich, im Interview noch ein bisschen was erzählt von den beiden Regisseuren, die das Thema vorher auch nicht kannten. Und ja, man kann davon ausgehen, dass es zum einen daran liegt, dass sich die Geschichtsschreibung damals generell noch nicht so sehr für Frauen interessiert hat. Und zum anderen, dass es hier im Gegensatz zum Beispiel zu den Hexenverfolgungen auch ja nicht so einfach ist, weil Frauen in diesem Fall ja nicht nur Opfer, sondern auch Täterinnen sind. Und bei den Hexenverfolgungen hattest du halt immer dieses eine Label als Täterin oder später halt als Opfer. Und ich finde, das ist wahnsinnig interessant. Und ich habe am Anfang mir gar nicht vorstellen können, dass das eine echte Geschichte ist. Und dass auch die Geschichte, die wir hier in dem Film sehen, ich glaube, eine Kombination aus zwei verschiedenen echten Fällen sind. Das ja, wusste ich vorher nicht und hätte ich auch so gar nicht für möglich gehalten, weil das, glaube ich, so aus meinem heutigen Verständnis zumindest auch einfach wahnsinnig ja merkwürdig klingt, dass man denkt, man kommt eher in den Himmel, wenn man jemanden tötet oder mit in den Tod reißt, als wenn man sich selber umbringt. Das ist halt ja unvorstellbar, finde ich, für jemanden, so mit unserem Background in der heutigen Zeit.
Absolut, ja, ja. Das ist wirklich, also auch vom selbst unter religiösen Verständnis irgendwie, klingt es so absurd, ne? dass diese Beichte dann reichen soll, um das wieder reinzuwaschen.
Ja.
Und dann ist es okay. Das macht es irgendwie so absurd. Aber ja, jedenfalls, ja. Ich hatte davon auch nicht gehört, mir war es überhaupt nicht bewusst. Und wie du gerade sagst, es gibt über 400 dokumentierte Fälle dazu. Und es ist ein so präsentes Thema einfach zu dieser Zeit gewesen, da im 16. Jahrhundert. Ja, Wahnsinn, auf jeden Fall. Und dass sie das als Film eben Thematik heranziehen, das sorgt eben natürlich allein schon von Minute 1 für Schwermut. Der Film beginnt fast damit, dass eine Frau, also wir spoilern hier nochmal ganz klar, ne, wie immer. Deswegen, wenn ihr den Film erst sehen möchtet, ne, ihr seid wie immer gewarnt, ihr wisst es, bei Devils and Demons wird alles durchexerziert. Der Film beginnt damit, dass eine Frau ein Baby einen Wasserfall runterwirft. Oder fallen lässt, besser gesagt. Das ist der Einstieg des Films und dann weiß man auch gleich, woran man ist so. Der Film ist halt insgesamt von der ganzen Aufbereitung und Inszenierung halt einfach, wir haben es schon gesagt, er ist nicht spannend wirklich. Er ist sehr monoton, er ist sehr ruhig, er ist pacing, ist sehr zurückgefahren, er ist fast, ich möchte fast sagen, meditativ. Aber gerade das verstärkt es für mich auch noch, weil er da so ruhig rangeht. Es ist kein Film, der irgendwie exploitativ mit diesen Dingen umgeht, sondern sie passieren halt einfach und generell halt, es ist super schön inszeniert, ne? Es spielt halt Natur und die ganzen Bilder da im Wald und Wiesen spielen halt eine große Rolle und vor allem mit vielen Detailaufnahmen, irgendwie auch von Flora, Fauna, Tiere und fast wie so eine, ja, wie so eine Naturdoku fast schon. Aber dann passieren eben solche Dinge, wo dann einfach ein Baby getötet wird, von einer Frau eben, die das gleiche Schicksal erleiden möchte oder ereilt haben möchte, wie eben Agnes später, die zu Beginn dann eben dieses Kleinkind tötet, um selber gerichtet zu werden. Und die ist dann eben auch die besagte Leiche in der Inhaltsangabe, die dann eben da als Warnung platziert wird, geköpft, um eben andere davon abzuhalten, sowas eben nachzuahmen. Und ich fand halt diese ganze Inszenierung eben darum drumherum fast so beißend da eben. Du hast diese Schönheit und diese tollen Bilder und dann hast du halt gleichzeitig diese super dunklen Motive drumherum. Wie hat das für dich funktioniert?
Ja, also der Start ist wirklich sehr, sehr düster und sehr unheilvoll. Und dann hat man ja eigentlich erstmal so einen Moment, wo man denkt, okay, erstmal so ein bisschen Erleichterung, weil wir halt sehen, wie Agnes heiratet und anscheinend ihren Mann auch echt gerne mag. Und ich finde, auf den ersten Blick wirkt das auch so, als wäre das für damalige Verhältnisse irgendwie eine gute Verbindung zwischen den beiden. Und ja, dann hat man so ein bisschen Hoffnung, dass sie sich vielleicht besser fühlt, aber das tritt halt nicht so ein und sie, das haben wir auch in der Inhaltsangabe schon gesagt, sie fühlt sich halt so total fremd in diese Welt, in die sie hineingeheiratet hat, weil super viele Anforderungen an sie gestellt werden. Also sie soll da direkt irgendwie alle Arbeiten mitmachen und den Haushalt herrichten und dann ist da immer noch seine Mutter, die halt irgendwie ja auch das Gefühl gibt, dass sie nichts gut genug macht. Und hinzu kommt dann ja auch noch, dass sie sich wünscht, ein Kind zu bekommen. Also ich glaube, das ist für sie so ein bisschen der Hoffnungsschimmer am Horizont, dass sie eine Familie gründen könnte. Und dann merken wir halt, dass der Mann ihr irgendwie, der ist zwar nett zu ihr, aber möchte halt nicht wirklich mit ihr schlafen. Und wir verstehen dann auch relativ bald, warum. Also das deutet der Film zumindest an, dass der Mann vielleicht eher homosexuell ist und das natürlich etwas ist, was man damals niemals offen hätte kundtun können.
Ja.
Und ich finde, ab diesem Moment, wo wir dann halt verstehen, okay, diesen kurzen Hoffnungsschimmer, den man jetzt mit ihr hatte, der wird nicht eintreten. Ich finde, der Film zwingt einen regelrecht durch viele Close-ups und die Atmosphäre so krass mit ihr zu leiden. Also es kann natürlich auch sein, dass mir das so ging, weil ich eine Frau bin. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich hatte das extrem, dass ich mich so doll, also nicht mit ihr identifiziert habe, aber so mitgegangen bin mit dieser Rolle. Das fand ich schon also außergewöhnlich.
Ja, also ich habe auch auf jeden Fall auch mit ihr mitgefiebert, total, weil sie einfach auch sehr eine, du merkst halt leicht, dass sie eine sehr verletzliche Person ist, also die einfach, nicht mal verletzlich, aber sehr, wie wird's in der Teilgabe genannt, sie sehr sensibel ist, genau, die ist sehr hochsensibel, die fühlt halt so alles sehr intensiv, man sieht, dass sie auch sehr naturverbunden ist und sie möchte eigentlich einfach nur was Gutes erleben. Sie möchte halt gerne Familie gründen, so. Sie möchte eben Zufriedenheit da mit ihrem Mann. Und das würde sie glücklich machen. Aber umso mehr sie eben aus diesem Konzept rausfällt, weil es ihr halt nicht vergönnt wird, sage ich mal. Genau, wie du schon sagst, es wird angedeutet, dass eben das Ehemann homosexuell ist. Es wird halt, sie versucht halt mit ihm zu schlafen, was nicht funktioniert. Er kriegt eben keinen hoch und sie ist halt frustriert. Und umso mehr du merkst, dass, und umso mehr sie merkt, dass eben dieses Traumszenario, was sie sich irgendwie da vorstellt, nicht funktioniert, umso mehr fällt sie halt in dieses Loch. Und genau, sie wird halt getriezt. Du hast halt, das haben auch dann, das werden auch dann im Interview, werdet ihr es nochmal hören, das haben Franz und Fiala auch gesagt, vor allem auch, dass sie ist gar nicht weit weg von zu Hause, aber für sie ist es wie eine Weltreise. Weil zu der damaligen Zeit war natürlich Entfernung was ganz anderes. Heute setz dich kurz in dein Auto und fährst halt mal 15 Kilometer und das ist völlig normal, wenn nicht sogar irgendwie 100, um mal zur Arbeit zu fahren für Pendler. Ganz andere Entfernungswahrnehmungen. Sie ist irgendwie nur so, das haben sie gesagt, 12, 13 Kilometer von zu Hause weg, aber für sie ist es halt eine ganz andere Welt. Sie wird rausgerissen aus ihrem bekannten Lebensraum, sie ist halt ganz woanders, andere Menschen, andere Sitten, andere Gepflogenheiten und all das macht ihr eben in dieser Sensibilität, die sie hat, so zu schaffen, plus dann eben diese Zurückweisung, beziehungsweise eben diese Nichterfüllung ihrer Wünsche. Und das alles führt sie dann halt in dieses dunkle Loch. Und das halt mitzubeobachten, wie sie da so langsam dran zerbricht, das ist halt, es ist super ruhig inszeniert, aber es tut richtig weh.
Was ich auch sehr gut herausgearbeitet fand, und das ist was, was ich jetzt auch noch nicht so oft filmisch dargestellt gesehen habe, dass es ja damals auch wirklich so war, wenn du geheiratet hast, dann bist du quasi Teil der Familie des Mannes geworden. Und natürlich hattest du noch irgendwie deine eigene Familie, aber du hast halt eigentlich gar nicht mehr so richtig dazugehört. Also es gibt ja hier eine Szene, wo sie, ich glaube, ihren Bruder um Hilfe bittet und versucht irgendwie wieder nach Hause zurückzukommen. Und er ist dann so richtig so, dein Mann ist ja jetzt für dich verantwortlich und was soll ich da jetzt machen und so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es der Bruder ist.
Es ist der Bruder, wo sie in seiner Scheune schläft, um irgendwie wieder diesen Rückzugsort zu finden, ja.
Und das fand ich irgendwie auch so herzzerreißend, wie schlimm das gewesen sein muss, dass man so einen großen Teil seiner Identität und seiner Herkunft dann auch irgendwie verloren hat in dem Moment, in dem man halt geheiratet hat. Das vermag ich mir irgendwie auch nicht vorzustellen, wie das gewesen sein muss. Und das verstärkt halt, finde ich, nochmal diesen Eindruck extrem, wie verloren sie halt in dieser Welt ist, weil sie alles, was sie vorher hatte, eigentlich aufgeben musste. Und auch wenn es jetzt nur 12 Kilometer entfernt von ihr ist, ist es halt ein Stück weit unerreichbar für sie geworden.
Absolut, ja. Das ist absolut ein riesen Punkt da drin. Und sie wird halt auch dann, wie du sagst, so zurückgewiesen, ne? Auch von denen, die sie eigentlich vermeintlich lieben. Und wird halt dann ihrem Schicksal so ein bisschen selbst überlassen. Und sie versucht ja auch, gibt diese Szenen, wo sie dann immer wieder da am Wasser sind, ne, wo sie irgendwie Wäsche waschen und da gibt's ja auch andere Frauen in ihrem Alter und so weiter und sie versucht ja auch irgendwie Anschluss zu finden und aber es funktioniert auch da nicht so richtig, weil hat sie kaum Zeit, sie wird auch hier von der eben Mutter Gänglin, von der Mutter von Wolf da gut geknechtet, sage ich mal, ne, so, das heißt ständig, wenn sie irgendwie mal in einem Gespräch vielleicht ist, kurz mit einem der anderen jungen Frauen da beim Waschen, immer sofort so auf jetzt ein bisschen zurück, ne, es gibt viel zu tun, also ihr wird auch gar keine Zeit gelassen, sie wird halt eingespannt in einen völlig neuen Arbeitsalltag, sie muss halt schaffen und tun und machen und ihr wird keinen Raum gelassen, um sich überhaupt da irgendwie wirklich zufrieden einzufinden, würde ich sagen.
Und was man ja auch extrem merkt, also dass es ja überhaupt kein Verständnis in dem Sinne für Depressionen, für das Krankheitsbild Depression gegeben hat. Also das, ich glaube, das ist auch heutzutage ja immer noch nicht so, dass das flächendeckend jede Person das anerkennt als eine Krankheit, die es ja ist. Aber natürlich war das in der frühen Neuzeit noch was anderes. Und wir sehen ja hier wirklich Szenen, wie sie nicht mehr aus dem Bett aufstehen kann, weil sie ja so depressiv ist und sie nicht mehr essen kann und einfach ja, in sich da irgendwie sich zurückzieht und ja, auf totales Unverständnis stößt, sowohl bei ihrem Mann als auch bei der Schwiegermutter. Und ja, dann gibt es ja sehr experimentelle Behandlungsmethoden, die auch in dem Film gezeigt werden. Das fand ich auch sehr spannend. Da wird ihr, glaube ich, sowas wie ein, wird ihr mit Absicht eine Wunde im Nacken zugefügt. Und da wird dann ein Pferdehaar durchgezogen und das soll sich entzünden, um halt diese giftigen Gedanken aus ihr rauszubringen. Also auch hier finde ich super interessant, wie man so diesen Aberglaube in der Gesellschaft auch noch dargestellt hat. Und ja, also ich habe auch hier wieder total mit ihr gelitten, dass irgendwie niemand ja Verständnis für sie haben konnte und ihr wirklich helfen konnte, sondern dass sie halt wirklich so total alleingelassen mit dieser Situation war.
Ja, also gerade diese Rituale und Aberglauben vermischt mit Medizin auch noch, ne, genau, die so im Alltag stattfindet. Die Szene ist auch wirklich unangenehm, ist auch gut getrickst, ja. Wie du da dieses Pferdehaar da ganze Zeit an dem Nacken sitzen hast, schüttelt es einen gleich. Genau, wenn man halt dachte, so, das reicht, das wird schon die Gifte ausleiten und dann ist sie bald schon wieder fit. Was natürlich nicht der Fall ist, weil es der ganz anders herrührt. Genau, und auch das halt, bin ich ganz deiner Meinung, dass hat halt alles dieser Strudel hört halt nicht auf ins Verderben so. Und das meine ich halt vorhin mit, du weißt eigentlich, dass das alles nicht gut enden kann. Und das macht dich halt beim Gucken die ganze Zeit mürbe, weil du spürst es halt an jeder Ecke so, das geht halt immer tiefer und das reitet sich immer weiter rein. Und sie kriegt ja dann auch schon so fast so visionsartige Zustände und und driftet da immer weiter ab und gibt ja auch die Szenen dann, wo Wolf sie dann einfach auch so über die Schulter legt und wegträgt, so nach dem Motto, so okay, die kann nicht mehr laufen, dann tragen wir sie halt wohin. Also sie ist halt nur noch ein Objekt irgendwo dann auch und und vor allem wird als nutzloses Objekt gesehen, weil sie halt kann ihr halt nichts beitragen. Ne? Sie trägt nichts dazu bei, sie kann nicht arbeiten, weil sie so kaputt ist. Sie kriegt keine Kinder, was nicht an ihr liegt.
Ja, aber die Schuld wird aber natürlich Schuld trotzdem bei ihr gesucht.
Auf sie umgelegt, genau. Das kommt dazu und es wird einfach immer schlimmer für sie. Und diese Spirale da in den Abgrund, so die so Stück für Stück nachzuvollziehen im Film, das macht so keinen Spaß. Das ist so melancholisch, traurig, düster inszeniert und das macht auch wirklich, das macht schon wirklich den Großteil des Mittelparts des Films halt aus. Und wie gesagt, man muss halt sagen, er ist wirklich ruhig erzählt. Manche wird es wahrscheinlich schon einen Tick zu langsam sein. Also Slow Pace ist hier wirklich an der Tagesordnung. Das muss man auf jeden Fall mit bedenken. Man braucht ein bisschen Sitzfleisch bei den 2 Stunden auch. Aber für mich war da keine Minute zu viel, weil sie so viele kleine Facetten zeigen und so viele Einzelheiten und auch kleine Momente, die super wichtig sind für diese ganze Zeichnung dieser Figur von Agnes, das ist halt auf jeden Fall alles sehr, sehr vereinnahmend. Und muss auch sagen, dann, wenn sie hat auch super starke diese Einzelmomente, und das meine ich halt wieder bei der darstellerischen Leistung eben von Anja Plaschk. Zum Beispiel dann, wenn sie eben diese Bettszenen hat oder wenn sie diese sehr nahen Kameramomente hat, wenn sie so ganz nah an der Kamera ist und auch zur Kamera mal spricht oder sowas, was wohl teilweise auch komplett in One-Takes gemacht wurde, also wirklich quasi ein Ding, so, wir machen das jetzt nur einmal, das muss zählen, weil sie diese Emotionen, die sie da reingelegt hat, meinten sie, das war halt wirklich sie. Ne? Sie war so gefangen wohl von dem Drehbuch, wie sie erzählt haben. Und dann gab es auch nur diese Möglichkeit, das kann nur einmal echt wirken so. Und das merkst du im Film. Du hast wirklich das Gefühl, die ist selbst so zermürbt durch diese Figur. Und das überträgt sich halt total auf die Zuschauer, finde ich eben.
Ja, definitiv. Ich finde, dass das auch wirklich ein Film ist. Ich finde, gerade bei historischen Filmen hat man das ja oft, auch wenn alles akkurat recherchiert ist und man irgendwie dem Film ansieht, dass da jedes Kostüm und jede Pflanze, die man im Hintergrund sieht, dass das alles zeitgemäß ist, dass man trotzdem ja so eine gewisse Künstlichkeit bei historischen Filmen häufig spürt. Und das hatte ich hier wirklich 0,0, weil ich halt das Gefühl habe, diese Figur, die ich da als Hauptrolle sehe, das ist keine Figur, sondern das ist eine echte Person. Und das ist, glaube ich, ja, für eine Schauspielerin so ziemlich ja, das Beste, was man erreichen kann, einfach, weil darum geht's ja im Prinzip, die Illusion zu geben, dass das gerade echt passiert, was ich auf der Leinwand sehe. Und das für mich auf jeden Fall eins der großen Herausstellungsmerkmale von diesem Film, dass er, wenn man sich darauf einlassen kann, das muss man auch dazu sagen, weil ich gehe da absolut mit dir, dass das, glaube ich, kein Film ist, dem jeder was abgewinnen kann. Aber wenn man sich darauf einlassen kann und irgendwie mit der Hauptfigur mitgehen kann, dann ist es wirklich sehr, sehr einnehmend, was der Film mit einem macht.
Es ist ja nun mal so, es basiert ja nun mal auf überlieferten, einer echten oder echt mehreren echten Figuren, mehreren echten Zeugenaussagen von früher oder Tagebüchern oder Erlebnissen. Und das dann eben so einzufangen, das ist halt die hohe Kunst. Und das macht der Film halt wirklich unfassbar gut. Und ich muss halt an so noch an sowas durch wie Hagazusa und sowas denken. Ne? Mhm. Es gab ja schon ein paar andere Filme, die in die Richtung so gehen. Und ja, diese Glaubwürdigkeit spielt halt eine große Rolle. Und die fand ich hier auch absolut. Das ganze Setting, das ganze Setbild, alles, es wirkt halt auch nicht so aufgesetzt heimatfilmmäßig, sondern es war halt wirklich echt, die Kostüme, die Figuren, das Make-up, alles wirkt so natürlich. Also, ob wenn du da in den Wald gehst, ist, ob du genau die Leute da so triffst, das genau den Vibe hat der Film. Und das ist echt eine hohe Kunst, das finde ich halt auch. Weil ich habe immer ein Problem damit, wenn solche historischen Dinge, gerade wenn sie aus unserem Umland auch kommen, ne? Also wenn sie irgendwie sich so ein bisschen in unteren Breitengraden abspielen, wirken sie halt immer wie so ein Theater, ne? Wie so ein Theaterstadel irgendwie ganz schnell. Und das hat eben Teufelsbad, finde ich, gar nicht. Ich fand das so glaubwürdig. Auch diese Waschszenen da immer am Fluss und alles. Das, ob die da wirklich jeden Tag hingehen, wenn ich da jetzt heute hinfahre, dann sitzen die da und waschen ihre Wäsche.
Blöd ja, oder gesagt. Fangen die Karpfen, ne? Das kommt doch irgendwie genau, auch zweimal
die,
vor.
Die
oder
Fischer,
so.
Ja, genau. Ja. Genau, und die haben ja auch diese originalhistorischen Hüte da irgendwie. Also es ist alles super originalgetreu, haben sich wirklich eine Riesenmühe gegeben, das einzufangen. Und das zahlt sich halt, finde ich, das zahlt sich total aus und macht das Ganze eben so erschreckend glaubhaft.
Ja, wobei mir gerade einfällt wegen den Hüten, weil ich glaube, die sagen im Interview sogar, dass die Hüte eben nicht historisch
detailgetreu
richtig sind.
Aber man denkt es.
Genau, weil das halt wirklich Karpfenfischer sind, die diese Szene auch spielen. Und deswegen, also das ist halt viel wichtiger, um es realitätsgetreu zu machen, als dass ne, die Kopfbedeckung jetzt wirklich historisch akkurat ist. Das ist sie nämlich, glaube ich, nicht. Aber es wirkt halt, ja, wie aus einem Guss, weil das wirklich Fischer sind, die das da spielen.
Genau, so war's, ne? Und die haben halt genau generell, es sind einige, gerade so diese Nebenstatisten, sind viele eben wirklich keine Schauspieler in dem Sinne oder Schauspielerinnen, sondern eben einfach echte Menschen, die dafür eben hergenommen wurden, die normalerweise diesen Beruf auch ausüben oder da in der Region irgendwie Landwirte sind oder sowas. Und das macht's halt auch nochmal so authentisch, ja. Die spielen halt nicht, die machen das halt einfach for real.
Was ich dann auch noch krass fand, war ja, also nachdem sie dann ja wirklich so Agnes so richtig zusammengebrochen ist und man irgendwie sie eigentlich so fast katatonisch ist und man weiß, okay, man weiß jetzt eigentlich nicht, was noch passieren soll, dass sie da rauskommt, und sie dann halt irgendwann ihren Plan in die Tat umsetzt und halt ja mit dem Ziel, jemanden zu töten, halt rausgeht. Ich muss echt sagen, dass diese Szene für mich eine der Momente war, wo ich dachte, okay, ich habe in meinem Leben echt schon viel gesehen, was Filme angeht. Aber vor allem die Geräusche, die bei diesem Mord zu vernehmen sind, es hat mich wirklich hart fertig gemacht. Also ich habe selten mal einen Film gehabt, wo ich irgendwie Tränen in den Augen hatte. Aber hier hatte ich das wirklich mehrfach. Hast du die auch so krass empfunden oder war das zu Hause nicht ganz so doll wie im Kino?
Doch, auf jeden Fall. Also sie beschließt dann eben, dieser Dame vom Anfang, die sie auch als Mahnmal dann ja gesehen hat, auch im Anfang vom Film. Sie ist ja dann dahergegangen und hat diesen abgeschnittenen, diesen Torso ohne Kopf gesehen. Und ja, macht es ihr quasi in ihrer gesamten Verzweiflung dann eben die Ausweglosigkeit nach. Und möchte eben auch ein Leben nehmen und sie entführt oder lockt dafür so einen kleinen Jungen weg, so sag mal vielleicht so 8 Jahre alt, so im Schnitt vielleicht, von der Familie. Allein schon, allein schon, du siehst ja erstmal, wie dieses Kind fehlt. Und du siehst ja erstmal die Familie, wie sie dieses Kind erstmal nicht mehr findet.
Ja.
Und da weißt du halt schon genau, worauf sie nach, da bist du halt schon so, oh nein, oh nein, ja. oh nein. So, dann, das ist ja ganz klar direkt, was das hinausläuft. Es gibt ja vorher noch die Sequenz, das ist kurz auch noch chronologisch, es gibt ja vorher die Sequenz, wo sie auch schon mal ein Baby klaut. Also das ist ja auch nicht ihr erster Akt in die Richtung. Sie stiehlt schon, sie streift durch den Wald. Es ist noch, bevor sie so komplett versinkt. Und da ist es da der Moment, wo sie halt so extrem dran knabbert, dass sie eben offensichtlich nicht schwanger wird.
Und stimmt, da will sie das mit nach Hause nehmen dann einfach, ne?
Das macht sie ja sogar.
Ja.
Sie sieht halt, sie wandert durch den Wald und sieht halt ein Kind auf einer Lichtung, ein Baby auf der Lichtung liegen und sie, da ist halt irgendwie so ein kleiner Feuerplatz, also da war oder ist jemand, aber sie guckt auch dann kurz, ob da sich irgendjemand sieht, sieht niemanden und dann entscheidet sie sich so in einer spontanen Reaktion, das ist jetzt einfach mein Baby, habe ich jetzt gefunden. Und nimmt sie halt dann mit eben nach Hause und Wolf und eben die Muttergänge sind natürlich so, bist du völlig wahnsinnig, also bring das Kind zurück, ne, so. Und dann, dann sagt sie halt auch ganze Zeit ja so, nee, nee, ich habe das gefunden, da war niemand, wir müssen das behalten und so. Also da sie ist so drauf aus, so ein Baby zu haben, dass sie ja eben schon ein anderes stiehlt, bringt es dann aber eben nach der Belehrung durch die beiden doch eben zurück und es wird dann auch gesund gefunden. Da dachte ich schon nämlich erst so, da dachte ich nämlich erst schon, dass sie das Baby vielleicht tötet.
Da wird so ein bisschen mit den Erwartungen gespielt. Ne?
Genau. Mhm. Und da macht sie es halt noch nicht, aber dann eben, nachdem sie dann wirklich nochmal diesen Komplettzusammenbruch hat, dann eben, wie gesagt, lockt sie diesen Jungen weg von dieser Familie und du bist halt schon ganze Zeit so angespannt und weißt so, okay, das wird jetzt ganz böse. Und ja, dann bringt sie diesen Jungen halt um und sie wirkt ihn erst auf dem Waldboden und dann sticht sie ihm ja ein Messer in den Hals.
Oh,
und wie du schon sagst, die Geräuschkulisse, es ist alles halt total still. Du hast halt nur diesen Todeskampf und diese Geräuschkulisse eben von dem Jungen und dann, das ist so unfassbar fürchterlich. Und hat sich mir auch alles zusammengezogen.
Da habe ich auch wirklich, also nach dem Film, ich war im Urlaub und eigentlich sollte man im Urlaub ja einfach gute Laune haben und in den Tag hineinleben. Aber ich war die nächsten 2 Tage nach dieser Kinosichtung wirklich so völlig in Gedanken zu diesem Film versunken und habe mich halt auch gefragt, wie die ganze Crew das auch ausgehalten hat über 40 Tage, also solche Szenen zu drehen und in diese Stimmung sich irgendwie immer wieder hineinzubegeben, weil ich das nach 2 Stunden schon kaum ausgehalten habe. Also da muss ich auch wirklich sagen, einen riesen Respekt an alle Beteiligten und ich hoffe, dass es dass die da alle irgendwie gut mit umgehen können, auch im Nachhinein, weil ich glaube, selbstverständlich ist das auch nicht.
Absolut, das haben wir auch im Interview gefragt, deswegen bleibt nachher dann dran, auch dazu erzählen die beiden einige Dinge, die auch ein bisschen uplifting sind, also hört euch das auf jeden Fall noch an. Ja, aber total, während des Schauens war ich auch so, ey, wie düster ist das denn? Und gerade wenn Kinder involviert sind, ne, im Genre-Horror-Bereich, wenn Gewalt im Spiel ist, fragst du dich halt immer, ne, wie haben sie es gemacht, damit das Kind danach nicht auf Lebenszeit verstört ist, aber natürlich gibt es dafür Drehmethoden und das Kind weiß im Zweifelsfall gar nicht, was es eigentlich geht. Von daher alles gut, aber die Szene nichtsdestotrotz ist absolut zermürbend, toppt auch nochmal den Anfang ganz klar und ist so das grausame Highlight, sage ich mal, des Films, was da wirklich komplett in die Magengrube haut. Und und danach der Tat ist für Agnes halt dann eben klar, sie muss das jetzt erstmal natürlich beichten und ihre Sünden beichten und ihre Seele reinigen, was sie dann auch in einer unfassbaren Sequenz macht, diese Beichtszene, die sie auch in einem One-Take gemacht haben. Also das war der erste Versuch, den sie genommen haben, der ist unfassbar. Also da, ich weiß nicht, in was für einem Zustand da Anja Plaschk waren, was sie sich da reinversetzt hat. Aber das ist unfassbar gespielt. Sie spielt halt auch direkt in die Kamera und eben beichtet diese Sünde in einem Monolog. Da hatte ich Gänsehaut. Das ist so eindringlich von ihr gespielt. Wirklich unfassbar.
Ja. Und ich glaube, dass es ja wirklich auch so war, dass sie sehr viel improvisiert haben, was jetzt den genauen Wortlaut von dem, was sie sagt, angeht, ne? Also auch das, ich finde, in dieser Szene wird noch mal klar, dass das wirklich eine herausragende Leistung ist, die sie da an den Tag legt. Und ich habe mir trotzdem aber halt auch während der Szene immer wieder gewünscht, dass das gleich irgendwie vorbei ist. Obwohl diese Szene für sie ja schon eigentlich das war, also es ist ja eigentlich ihr Happy End, dass sie jetzt ihre Sünde beichten kann und sie weiß, danach ist sie eigentlich ja, bereit, die Welt zu verlassen und ihr Leben endlich hinter sich zu lassen, so hart das klingt. Und ich hätte mir fast gewünscht, dass der Film dann zu Ende gewesen wäre. Aber ja, ist er leider, oder was heißt leider? Er ist nicht zu Ende.
Ist er leider nicht.
Ist er leider nicht. Also wir sehen dann auch noch, wie sie dann wirklich die Welt verlässt in dieser riesengroßen Hinrichtungsszene. Und ich fand, also das hast du ja in der Einleitung schon gesagt, dass da irgendwie 400 bis 500 Komparsen gesucht wurden. Und ich glaube, das kennt man ja auch aus ja so Filmen, die in der Antike spielen oder so. Es war ja wirklich so, dass Hinrichtungen so öffentliche Ereignisse waren, wo alle Familienmitglieder, egal ob jung oder alt, auch mit Kindern hingegangen sind und sich das ja wie so ein Spektakel angeschaut haben. Und diese Szene, finde ich, setzt allem, was man empfunden hat, dann nochmal die Krone auf, weil sie halt so, ja, verhöhnt wird eigentlich, ne? Also, sie wird nicht nur umgebracht, sondern die anderen machen sich ja eigentlich auch noch lustig über sie. Und das fand ich wirklich richtig schrecklich.
Ja, es ist halt so eine skurrile Szene. Sie ist halt, es ist halt so eine, eben eine Hinrichtung, eine öffentliche, wie du schon sagst. Und da sind halt wirklich eben ganzen Dorfbewohner da aus der Umgebung. Und natürlich so, wenn du ein Kind umbringst, ist es natürlich A, spritzt sich das rum, ne, und B, bist du geächtet natürlich, ganz klar. Und sie ist halt auf so einem Hinrichtungspodest und da ist halt ein Henker und sie kriegt so einen Sack über den Kopf. Und ja, alle stehen dann erstmal da und die Stimmung ist auch ganz ruhig und alles ist ganz still. Und da ist so ein Mädchen, so ein kleines im Publikum, das starrt sie auch so ganz, ja, außerweltlich an, so quasi. Und die Antarktis beginnt dann halt so ein Lied zu singen. Und das Mädchen singt das halt mit. Also die, ja. Und das dauert auch recht lange. Es ist minutenlang, singt sie das dann vor sich hin. Du siehst dann im Hintergrund ab und zu schon mal, wie der Henker quasi die Axt so schon mal so hebt und so. Und du weißt halt ganze Zeit nicht, okay, wann passiert jetzt irgendwie? Und irgendwann haut er halt zu und trennt dir halt den Kopf ab, enthauptet sie und
das Mädchen singt alleine weiter.
Das Mädchen singt erstmal kurz alleine weiter. Und alles ist nochmal so ganz andächtig und du bist auch dann so, ne, also ich war da auch erstmal so, okay, puh, krass. Aber dann schlägt plötzlich irgendwie alles, die ganze Stimmung um. Und das ist so ein weirder Moment im Film dann.
Dann ist so Party eigentlich.
Und es beginnt so eine Feier und es beginnt Musik zu spielen, so Folklore-Musik mit so Trommeln und so Banjo-mäßig und ein bisschen so fast so Midsommer-Vibes hat das plötzlich. Und die Leute holen irgendwelche Gefäße raus und rennen nach vorne zum, ja, Torso, der halt aus dem abgetrennten oben Blut sprudelt. Und sie halten dann ihre Gefäße oder der Henker nimmt die Gefäße so an und hält sie dann da drunter und sie sammeln das Blut von ihr da drin und fangen das an zu trinken. Und es ist eine super skurrile Szene, die auch irgendwie komplett nicht zum Rest des Filmes passt, die aber eben nochmal gleichzeitig diesen Aberglauben nochmal verstärken. Es wird auch gar nicht erklärt, warum sie das machen. Ob das ein Ritual ist, ob das irgendeine Glaubensgeschichte ist, wenn sie glauben, dass sie das trinken, dass sie sich selber, keine Ahnung, wird nicht erklärt. Man kann sich so zusammenreimen, ne? Vielleicht auch so eine Art, wir müssen das Blut des Sünders trinken, whatever.
Genau,
ne?
Ja.
So, es ist einfach Humbug. Aber ja, jeder macht's und alle sind sich einig, dass man das macht. Und ja, es ist völlig skurril. Und damit endet dann eben der Film. Und du bist so nochmal komplett vor den Kopf gestoßen am Ende, weil du bist so, was war das denn jetzt nochmal bitte? Und da gingen mir auch komplett die Emotionen so durch, weil erst bist du halt, du bist bei diesem Mord an dem Kind, bist du so richtig niedergeschlagen, dann kommt diese sehr, ja, bedächtliche Hinrichtungssequenz und dann endest du auf so einem skurrilen Blutopferritual-Dorffest. Das hat mich auch nochmal komplett irgendwie am Ende, hat mir immer die Füße weggezogen.
Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen darauf abzielt, dass man halt nochmal die Gesellschaft quasi so in den Blick nimmt. Also, weil die Gesellschaft, in der man lebt, ja eigentlich auch immer die normgebende Instanz ist und ja diese Normen letztendlich auch das sind, woran Agnes ja gescheitert ist und weswegen sie nicht mehr leben wollte. Also vielleicht sollte das auch so ein bisschen eine Brücke bilden, dass man es auch auf die heutige Zeit noch beziehen kann, könnte ich mir vorstellen. Aber was mich noch voll interessieren würde, hat sich deine Sicht auf die Hauptfigur geändert, nachdem sie das Kind umgebracht hat?
Ja, so jein, ne? Also, es ist so traurig zu sagen, aber du weißt ja, warum sie es macht.
Ja.
Und du weißt, dass sie es halt nur macht, um selbst Erlösung zu kriegen. Und nach dem, was du alles über sie erfahren und gesehen hast, wünschst du ihr das ja. Aber ja, natürlich eigentlich nicht durch diese Tat. Also du bist halt gleichzeitig erschüttert, aber gleichzeitig bist du immer noch irgendwie Gott, die arme Frau. Aber klar hat sie jetzt gerade dann irgendwie ein kleines Kind umgebracht. Also kannst du sie nicht mehr komplett frei von Schuld sehen. Und das ist super ambivalent dann halt eben am Ende.
Ja.
Weil es auch alles dann so auf Schlag eben kommt dann. Und dann bist du echt so komplett, ja, lässt sich das dann mit diesem Zwischengefühl zurück. Wie war's bei dir?
Ja, ähnlich. Ich hatte aber halt auch so ein bisschen den Eindruck, dass man so lange jetzt mit ihr gelitten hat, dass dieser eine Moment bei mir dann zumindest jetzt nicht dazu geführt hat, dass ich so sage, ja, okay, also jetzt hast du ein Kind umgebracht, jetzt ist mir eigentlich egal, was mit dir passiert oder jetzt hast du es sogar verdient. Aber ich habe in dem Moment tatsächlich so ein bisschen daran gedacht, dass das in ganz abstrakter Art und Weise, zum Beispiel wenn sich heutzutage jemand umbringen würde und ne, er weiß nicht genau, wie er es machen soll und es gibt ja Leute, die sich dann auf die, die sich vom Zug überfahren lassen und damit ja eigentlich dann auch den Zugfahrer in die Situation
Schaden
bringen.
Ja.
Genau, dass er halt quasi ein Leben beendet hat unfreiwillig und ja, also ich glaube, bei mir war es eher so die Überlegung, wie groß muss der Schmerz und die Verzweiflung sein, dass man das wirklich in Kauf nimmt.
Mhm, ja, ja.
Ja, aber genau, also das sind halt wirklich sehr, sehr düstere Themen, die der Film einem so mitgibt.
Ja, und dich damit auch einfach so zurücklässt, ne? Weil er gibt natürlich dann eben letztendlich keine Antwort. Das musst du dir selber ausmachen und das ist ja genau der Punkt, den so ein Film wie Teufelsbad dann eben ausmacht. Du nimmst es halt mit und du denkst darüber nach und das ist halt eben nichts, was du direkt nach dem Credits vergisst, sondern das musst du halt so ein bisschen danach verdauen. Aber dafür ist der Film auch absolut gemacht, weil er dieses Thema halt auch so präsent auf den Schirm rufen will. Ja, kommen wir mal zum Fazit letztendlich. Also für mich ist der Film wirklich ein ganz starkes Brett, aber eben auch ein Film, der kein Sehgenuss ist in dem Sinne. Er ist rein inszenatorisch, optisch, Sound, alles richtig, richtig stark. Also da habe ich eigentlich nichts zu meckeln. Wie gesagt, die ganze Natur, die ganzen Kulissen, alles wirklich super. Die Authentizität haben wir schon angesprochen. Das funktioniert für mich alles richtig, richtig gut. Das Pacing ist halt ein Ding. So, der Film muss keine 2 Stunden sein. Aber ich verstehe trotzdem, warum er sich so viel Zeit lässt. Und trotzdem sind alle Facetten, die er eben dazwischen einstreut, die Bilder, die kleinen Momente, die Emotionen, die Informationen, die er dir gibt, teilweise eben nur im Nebensatz oder auch nur visuell, sind aber wichtig. So, und alles ist wichtig, was du auf dem Weg mitbekommst. Von daher ist es völlig okay. Kann aber verstehen, eben wie gesagt, wenn es bei manchen die Sehgewohnheit dann eben nicht nah genug rangeht, um das durchzusitzen oder zumindest nicht ohne auf die Uhr zu gucken durchzusitzen. Er ist sehr langsam, das muss man ein bisschen wollen und man muss sich auch so ein bisschen reinfühlen in den Film, um sich dann richtig auch drauf einzulassen und gleichzeitig ist das Einlassen eben so schwer, weil er so schwermütig ist. So, und es ist halt kein Easy Watch, es ist keinerlei Feelgood, es ist wirklich depressives Kino, muss man fast sagen. So, es ist wirklich düster. Und man muss da, es ist ein Film, da sagt man, man muss in der Stimmung sein, aber eigentlich bist du nie in der Stimmung.
Nee, bist du hoffentlich niemals.
In der Stimmung bist du hoffentlich einfach nicht, aber das ist genauso, das ist halt die Hürde beim Schauen, aber es lohnt sich dann letztendlich doch, wenn man sich darauf einlassen kann. Absolut für mich. Ja, wie gesagt, ist ein Film, ich weiß nicht, ob ich ihn nochmal gucken möchte, aber ich habe das eine Mal auf jeden Fall nicht bereut, weil es trotzdem einfach bei aller Schwermut ein toller Film ist, der einfach fantastisch gemacht ist, der Hammer gespielt ist, der super intensiv ist so und ich mag es ja dann letztendlich trotzdem, wenn ein Film was bei mir emotional auslöst, das hat er definitiv. Das haben sie ohne Probleme geschafft, weil er so eindringlich ist. Von daher, da kann ich ihm gar nicht böse sein für die Nachwirkung, die er dann hatte. Denn ja, wie gesagt, der lässt nach den Credits nicht los. Ich habe da auch viel drüber nachgedacht noch und auch das Interview war dann eben sehr spannend. Natürlich auch mal die Produktionsgeschichte dahinter zu erfahren. Viele Details, die ihr dann eben auch gleich hört, weil dann wird auch nochmal vieles klarer und aber gleichzeitig bist du auch so ein bisschen erleichtert, wenn du hörst, dass hinter den Kulissen zumindest keiner Schaden genommen hat, sondern eigentlich eine gute Zeit hatten, was man bei dem, was man dann auf der fertigen Film sieht, kaum glauben mag. Von daher, also es ist für mich ein absolut starker Film. Sie haben mal wieder bewiesen, dass sie nicht zu Unrecht absolute Vorzeigeregisseure sind aus dem Genre, aus unserem Nachbarland. Und ich gebe Teufelsbad sehr starke 4 von 5. Wie gesagt, es ist für mich so ein bisschen Laufzeit auch, gemischt mit Pacing. Vielleicht eben ein paar Dinge, die man klarer hätte machen können. Aber für mich ist wieder trotzdem ein extrem, extrem starker Film, wenn man sich eben wirklich auf dieses Thema einlassen möchte, sage ich mal. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich glaube, wir sind uns da relativ einig. Also ich finde den Film auch handwerklich wirklich herausragend. In vielerlei Hinsicht, Kamera und Score hast du ja eben auch schon erwähnt. Und vor allem auch die beiden Hauptdarsteller finde ich wirklich großartig. Mhm. Ich glaube auch, dass ich mir den Film nicht mehr anschauen möchte. Ich werde ihn mir aber bestimmt kaufen, wenn er rauskommt, aber anschauen in den nächsten 20 Jahren glaube ich nicht mehr. Dennoch bin ich sehr froh, dass es diesen Film gibt und dass durch diesen Film ja so ein Thema irgendwie nochmal auf den Tisch kommt, was, auch wenn es jetzt keine riesigen Ausmaße angenommen hat, aber doch, glaube ich, auch wahnsinnig interessant noch für die heutige Zeit ist. Und ich glaube generell, dass man aus diesem Film auch noch sehr viel auf unsere heutige Zeit beziehen kann. Da möchte ich jetzt aber auch nicht vorweggreifen, dazu erzählen die beiden Regisseure auch im Interview noch mal was. Für mich ist das eine 4,5 von 5. Und ja, also ich finde den wirklich herausragend und trotzdem kann ich aber auch verstehen, dass man damit zum Beispiel gar nichts anfangen kann, wenn man sich mit dem Thema nicht beschäftigen möchte. Aber ich finde den Film wirklich großartig und bin froh, dass ich den damals gesehen habe, auch wenn er mir so ein bisschen meinen Urlaub versaut hat.
Ja, das kann ich schon verstehen. Das kann ich verstehen, ja. Von daher, ihr müsst es selber wissen, ihr habt von uns einen Eindruck bekommen, das Teufelsbad seit gestern im Kino. Wer Fan der beiden Regisseure ist, von Fiala und Franz, es ist, denke ich, ein No-Brainer. Wie gesagt, die beiden Folgenfilme, ich sehe in The Lodge, waren auch beide auf ihre Weise sehr, sehr schwer teils von den Motiven. Von daher, ihr wisst, denke ich, worauf ihr euch einlasst und alle anderen, ja, können sich's überlegen. Und wir entlassen euch damit jetzt von unserer Seite aus. Jetzt folgt im Anschluss, nicht abschalten, ne, das Interview mit den beiden Regisseuren. Wie gesagt, super spannende Einblicke. Wir wünschen euch dabei ganz viel Spaß. Und wenn ihr Teufelsbad sichtet, dann lasst uns natürlich gerne überall wissen, auf Social Media, Discord und Co., wie ihr es fandet. Oder wenn ihr es schon gesehen habt, sagt uns gerne mal Bescheid, was eure Meinung zu dem ganzen Thema ist. Und ja, wir bedanken uns und hören uns dann auf jeden Fall nächste Woche wieder dann mit dem letzten Teil des Stephen King Specials und sagen damit bis dahin, habt eine gute Zeit und macht's gut.
Bye bye.
Tschüss.
They're coming for you.
Ja, moin, danke erstmal für die Zeit.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Dann lasst uns gleich mal einsteigen. Euer neuer Film Teufelsbad ist ja euer erster historischer Stoff. Und mich interessiert, hattet ihr schon länger eine Idee für den historischen Stoff? War das schon länger in eurem Kopf oder vor allem eben auch zu diesem bestimmten Thema? Oder wurdet ihr dadurch erst inspiriert? Ich komme vor allem dadurch drauf, weil es gab einen sehr bekannten Podcast von Kathy Stewart dazu, der hieß Suicide by Proxy in Early Modern Germany. War das vielleicht auch eine Inspiration oder hattet ihr das Thema schon vorher auf dem Schirm?
Das ist sehr lustig, dass du das sagst, weil die Kathy Stewart war der Anfang dieses ganzen Films, allerdings schon vor 10 Jahren, und zwar war es ein amerikanischer Podcast, This American Life, und das hat gehandelt von Loopholes. Und ja, da hat Kathy Stewart dieses Phänomen von Suicide by Proxy quasi kurz erwähnt und auch, ja, dass es einen österreichischen Fall gibt. Und wir waren völlig sozusagen von den Socken und haben gesagt, wir wissen überhaupt nichts davon. Das ist aber, spielt offenbar hier. Und okay.
haben die Cathy dann vor 10 Jahren eben schon kontaktiert und die war gleich ganz begeistert, dass es da möglicherweise einen Film geben könnte. Ich meine, das hat jetzt 10 Jahre gedauert, muss man sagen. Aber die hat uns ihre ganzen Quellen, die hat alles irgendwie bereitwillig und zur Verfügung gestellt. Und
ah, okay.
Gearbeitet. Das heißt, wir sind tatsächlich, waren da wirklich an der Quelle und haben da auch von der hunderte Fälle irgendwie mal ausführlich, einmal weniger ausführlich dokumentiert. Geschickt bekommen und lesen dürfen.
Also eigentlich nein, wir haben nie geplant, einen historischen Film zu machen. Ist auch was Einschüchterndes. Okay. Ne? Also weil historische Filme sind ja immer auch teuer. Also das ist mal, die Finanzierung ist schon schwieriger, die Herstellung ist schwieriger, weil man sozusagen immer damit zu tun hat, vielleicht aus Museen. Also das ist einfach, man kann nicht Alltagskleidung nehmen, man kann nicht Alltagsmotive nehmen, Locations nehmen, sondern das ist alles schwieriger. Und es gibt so viele schlechte historische Filme, wo Menschen künstlich sind, wo alles falsch ist, die Menschen falsche Dinge essen oder falsche Kleidung tragen oder irgendwie nicht so wirken, furchtbar. Also es so viele Fallen und Fehler gibt's da, dass man eigentlich gar nicht anfangen will.
Also wir wollten eigentlich nicht, aber das Thema hat uns dann irgendwie so sehr interessiert. Ja, wir wollten eigentlich nicht. Und dann, was uns total fasziniert hat an dem bestdokumentierten Fall, auf dem der Film auch zum Großteil basiert, ist, dass wenn man das liest, und es gibt ja aus der Zeit eigentlich kaum Quellen so von normalen, einfachen Leuten, also das weiß man nicht, und besonders Frauen, also dafür hat sich ja die Geschichtsschreibung auch nicht interessiert, also da weiß man eigentlich nichts. Und wenn man das liest, ist man verblüfft, einerseits, weil es total berührend ist und sehr offen und ehrlich, und das ist, man hat das Gefühl, da spricht wirklich ein Mensch mit einem, und gleichzeitig, weil es sich auch total modern und heutig anfühlt. Also das ist überhaupt nicht so, dass man sich denkt, damals komische Person, sondern das war wirklich so, okay, ich verstehe alles, wovon die spricht. Das ist irgendwie eine Perfektionistin, die quasi an Ansprüchen zerbricht, die einerseits sie an sich selbst stellt, andererseits die Gesellschaft an sich stellt, und sie sucht die Schuld immer bei sich und daran zerbricht sie. Das ist was sehr, finden wir, sehr Modernes, das vielen Frauen auch heute noch begegnet. Und das war so faszinierend, dass man da auf einmal was liest, und das ist eigentlich ein Problem, das wir heute noch ganz genauso kennen. Und das war eigentlich so der Punkt, wo man gesagt hat, naja, vielleicht machen wir doch einen historischen Film, weil wir gelernt haben, das ist ja gar nicht so, was das einen distanziert, irgendwie so ein Museumsstück, sondern das ist irgendwie sehr heutig. Und so haben wir versucht, den Film auch zu denken und umzusetzen, dass das eben nicht ein Museum ist, sondern dass das irgendwie, also auch manchmal absichtlich historisch nicht korrekt ist, um die Zuschauer weniger zu distanzieren. Zum Beispiel unsere Karpfenabfischer, die tragen alle ihre echten Hüte. Das sind nämlich echte Karpfenabfischer, und die Hüte sind eigentlich modern. Es fällt nur niemandem auf, weil es einfach so wirkt, als würden die Hüte zu diesen Menschen
gehören.
Genau. Insofern, wir haben alles versucht, um dieses Gefühl, dass das heutig ist, auch in den Film irgendwie mitzunehmen.
Ich will noch quasi was hinzufügen, zu was modern gewirkt hat, also abgesehen von dass sie an den Ansprüchen scheitert, dass sie unter einem Leistungsdruck gestanden ist. Sie hat auch eigentlich nur, weiß ich nicht, 15, 17 Kilometer von einem Ort zum anderen geheiratet, und trotzdem ist sie in eine fremde Welt, für sie fremde Welt gelandet. Also sie war in heutiger Sprechweise eine Migrantin, die sich in einer neuen Welt nicht zurechtgefunden hat, weil in dieser Familie andere Regeln geherrscht hat, sie musste eine andere Arbeit lernen. Also so, und das war auch ein Aspekt sozusagen, es waren damals nur 2 Dörfer und heute wären es vielleicht Kontinente oder Länder, aber sozusagen, dass sie sich als Außenseiterin gefühlt hat, die in diese ihr fremde Welt, wo halt andere Regeln geherrscht haben, sich nicht zurechtgefunden hat, finde ich auch ein sehr modernes Thema. Und wir reden ja auch immer davon, sozusagen, was für einen Druck die Leistungsgesellschaft auf uns heute ausübt, sozusagen, und wie sehr man funktionieren muss. Und die musste funktionieren. Und alle Leute damals mussten funktionieren, weil die Arbeit war sehr wichtig. Wie heute. Und wenn man dem nicht genügt, dann ist man gleich der Failure. Und man ist selber schuld, dass man die Dinge nicht auf die Reihe kriegt. Und wenn man eine Depression hat, sozusagen, ist man vielleicht faul und soll sich zusammenreißen. Also all diese Dinge sind sehr, sehr modern. Auch diese Depression, wie sie das beschreibt in der Zeit. Ja.
Also modern ist gut, modern glaubt man dann immer, ist was Positives. Aber das Schreckliche ist, es hat sich nichts verbessert.
Ja, das, dass man ablesen kann auf die heutige Zeit, ist ist mir auch aufgefallen.
Und natürlich gibt es heute Medikamente. Also man könnte natürlich sehr einfach sagen, es gibt heute Psychotherapie und es gibt Medikamente. Aber es ändert ja an den gesellschaftlichen, also so an dem Grund, an der Erde, in der das Ganze wurzelt.
Es werden Symptome behandelt, ja. Aber es wird nicht das zugrunde liegende Problem irgendwie behandelt.
Ja. Die Wurzel.
Die Gesellschaft, ja. Und das sind irgendwie wir alle.
Absolut, deswegen, das ist mir beim Schauen auch aufgefallen, also die Parallelen sind leider immer da, obwohl es eben so weit zurück verortet sein soll, was auch absolut raussticht. Was glaubt ihr denn persönlich, warum ist dieses Thema auch des mittelbaren Selbstmords, warum ist das so unbekannt, obwohl es irgendwie allein mehrere hundert belegbare Fälle in Europa gab? Warum ist das so stiefmütterlich?
Ja, haben wir auch mit der Cathy Stewart drüber geredet, weil wir auch irgendwie fasziniert waren, dass das irgendwie keiner weiß und wir auch nicht wussten. Und ja, da gibt es so ein paar Antworten dazu. Aber eine ist zum Beispiel, dass, also wie wir gesagt haben, Geschichtsschreibung sich nicht interessiert hat, grundsätzlich einmal für diese Art von Menschen, die diese Verbrechen begangen haben, auch nicht und besonders nicht für Frauen. Und als Frauen Geschichtsschreibung dann in den 1960ern irgendwie ein Thema wurde, dann haben sich die oder hat sich die auch eher beschäftigt mit Phänomenen, die leicht zu kategorisieren sind. Zum Beispiel, wenn man sagt Hexenprozesse, da waren Frauen irgendwie eindeutig die Opfer einer Gesellschaft. Und ich glaube, das ist quasi Feminismus, der diese Frauengeschichtsschreibung betrieben hat, ist das ein leicht einzuordnendes Phänomen. Und das ist quasi gut auch ein Tool, um was über eine Gesellschaft zu sagen, das man auch gerne sagen möchte. Das Phänomen Suicide by Proxy ist viel komplizierter, weil die Frauen gleichzeitig auch Täterinnen sind. Und das war auch das, was uns mehr daran interessiert hat. Das ist schwerer verdaulich, das ist schwerer einzuordnen und man weiß nicht so schnell, wie man sich dazu verhalten soll, wie man sich dazu fühlen soll. Und das finden wir alles toll dran und spannend. Und eigentlich würden wir sogar so weit gehen zu sagen, es ist feministischer, darüber einen Film zu machen, als den 117. Film über Hexenprozesse, weil unser Film auch quasi die Wahrheit zumutet, dass Frauen eben auch Täterinnen sein können, dass die nicht nur Opfer sind. Also es ist eh schrecklich, wohin die Gesellschaft, also wie groß die Not gewesen sein muss, dass man so einen Ausweg wählt. Also das ist eh alles schrecklich, aber es wurden auch unschuldige Menschen getötet. Und ich glaube, dass man Frauen auch zutraut, dass sie Täter und Opfer irgendwie sein können und dürfen, ist eigentlich feministischer als Frauen immer nur zu Opfern einer Gesellschaft zu stilisieren. Das ist irgendwie zu einfach, kommt uns vor.
Ich verstehe den Ansatz. Das ist Wahnsinn, wirklich, dass man davon sonst nie was liest. Also sonst bin ich damit nie in die Berührung gekommen. Aber ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Das heißt, wenn ihr so früh auch schon mit dem Thema euch beschäftigt habt, wenn ihr schon den Kontakt so früh hattet, wie lange haben denn quasi die Recherchen wirklich gedauert, bis es dann von der Idee, Anfang der Recherche bis zum Film kam?
Ursprünglich wollten wir, dass es unser zweiter Film wird, nach Ich sehe. Und also gab es verschiedenste Aspekte, warum das schwierig ist. Wie schon erwähnt, ein historischer Film ist schwieriger zu finanzieren. Das konnten wir nicht in Österreich allein finanzieren. Ja. Da haben wir auch eine Koproduktion in Deutschland gebraucht, sozusagen, die nicht so einfach ist, weil sie ja ein sehr dunkler und schwieriger Stoff ist, wo man auch in Deutschland nicht so einfach Geld dafür bekommt. Das war der eine Aspekt. Der andere Aspekt war, dass das Drehbuch widerspenstig war, weil wir am Anfang uns dachten, weil uns diese Protokolle, also diese Verhörprotokolle so bewegt haben, ach, machen wir doch einen Gerichtsfilm daraus. Wir haben doch schon die Verhörprotokolle. Im Übrigen sind auch jetzt noch einige der Sätze, die im Film gesagt werden, tatsächlich direkt aus den Verhörprotokollen genommen. Das sind wahre Sätze. Mhm. Aber wir haben versucht, die erste Version dieses Gerichtsdrama war dann, als wir das dann evaluiert haben, schrecklich, weil man sozusagen zwei sprechende Menschen hat, einer verhört, die andere erzählt. Und rückblenden wollen wir nicht. Also sozusagen hat das Ganze, war das sehr distanziert und hat überhaupt nicht diesen Effekt gehabt, den wir gehabt haben, als sie zu uns gesprochen hat, quasi in den Protokollen. Okay. Der Rest von diesem Effekt, also dieser emotionellen Wucht, die wir empfunden haben, ist übrigens bei der Beichtszene, die jetzt im Film drinnen ist. Mhm. Da, glaube ich, sieht der Zuschauer oder da ist es, wie wir es erlebt haben, wo die Hauptdarstellerin in die Kamera direkt spricht und erzählt von ihrem Innenleben. Wir haben dann sozusagen verschiedenste Versionen weiter versucht und haben uns dann entschlossen, wir wollen ihre inneren Bilder, ihre inneren Zustände auch nach außen tragen und zeigen. Also wir wollen so einen, im klassischen Sinne ist der Film ja kein Horrorfilm, aber er ist so ein, wir nennen es oft so ein innerer Horrorfilm. Also ja. So, er handelt vom inneren Horror der Menschen, also von dieser Hauptfigur. Und
genau, über das bestimmende, der Leitfaden sozusagen, wie dieser Film sein soll. Weil man hätte natürlich einen viel ärgeren, so quasi klassischeren Horrorfilm auch daraus bauen können. Das haben wir auch überlegt, aber irgendwann kommt man sich dann auch so vor, dass man irgendwie, also man merkt, dass man eine Verantwortung einer real existierenden Person gegenüber hat und mhm. auch so irgendwie unser Leitfaden und deren Leben wollten wir nicht so sehr verbiegen, dass es irgendwie in die Struktur eines Horrorfilms passt.
Ja, okay. Mhm.
Was uns das irgendwie gelehrt hat, ist, dass es einfach wirklich wahnsinnig viele verschiedene Möglichkeiten gibt, eine Geschichte zu erzählen und zum Beispiel unser Film, also was wahnsinnig ein tolles Kompliment war, unser Film ist dann von einer Freundin mal verglichen worden mit dem Jeanne d'Arc-Film von Karl Theodor Dreyer, wo er auch am Schluss so weinend die Maria Flaconetti auch so in die Kamera schaut. Also das ist tatsächlich so ein bisschen wie Anja Blaschk bei der Beichte. Und gleichzeitig gibt es aber auch vom Bresson einen Jeanne d'Arc-Film, der ein ganz sprödes Gerichtsdrama ist, das sich nur an diese Akten hält. Und beide haben eine totale emotionale Wucht. Und man muss sich halt entscheiden, wo man hin will. Und wir waren dann eher bei dem Dreierfilm, sind wir gelandet. Aber es gibt halt in jedem Stoff liegen verschiedenste Möglichkeiten, den zu erzählen. Und das ist schon faszinierend.
Ja, und das Schöne, finde ich, auch an der Horrorfilm-Crowd oder an den Menschen sozusagen, wir lieben ja Horrorfilme auch und Genrefilme, ist, dass die ja meistens sehr offen sind. Also die, mir kommen sie oft offener vor als die Arthouse-Crowd sozusagen. Weil sie,
aus, ja.
Ja, weil sie die umarmen, also jedes Mal, wenn wir bei Horrorfilmfestivals sind, wo wir ganz stolz ja jetzt in Sitges irgendwie auch die ganzen Hauptpreise gewonnen haben, haben wir das Gefühl, dass das Publikum geht sehr offen hinein, umarmt diese Filme, ob sie jetzt gut sind oder schlecht, ob sie denen entsprechen, genau, ob sie ihren Erwartungen entsprechen. Und das finde ich so toll, weil wir auch so ins Kino gehen. Also ich finde, man sollte möglichst erwartungslos ins Kino gehen und nicht mit dem Ansatz, na, jetzt schaue ich mir mal an, ob das ein guter Film ist oder nicht, sondern ich gehe mal erwartungslos ins Kino und schaue mal, was auf mich zukommt und schaue, ob ich das nehmen kann, ob ich mich da rein quasi verführen lassen kann. Also zumindest will ich das von Filmen, kann ich mich reinziehen lassen und ich muss auch nicht von der ersten Moment nachdenken, sondern ich kann am Schluss nachdenken sozusagen. Ich will mal die Welt erleben, die mir da gezeigt wird. Und das kann halt die Horrorfilm, also die Genrefilm-Crowd so gut. Und daher finde ich, sind nicht so judgmental zuerst einmal und lassen sich mal ein auf etwas. Und wenn das dann gelingt, dann sind sie sozusagen, dann mögen sie das, ob das jetzt ein klassischer Genrefilm ist oder nicht. Und das finde ich so schön. Also The Witch ist ja zum Beispiel auch kein klassischer Horrorfilm jetzt, ne? Also,
ja, absolut. Absolut. Ja. Ja, ich glaube, Genre-Fans ziehen sich halt einfach selber das raus, was sie so ein bisschen brauchen. Und ich würde trotzdem sagen, dass Teufelsbad als Horrorfilm irgendwo durchgeht, weil trotzdem natürlich Dinge passieren, die absolut grauenvoll sind. Das heißt, jeder legt ja auch Horror ein bisschen selbst für sich aus. Ich habe auch ein paar Mal gelesen, ein paar Leute bezeichnen auch als Folk-Horror. Da wäre ich vielleicht selber vorsichtig. Wobei ich sagen muss, die Natur spielt schon ein großer Punkt bei eurem Film auch. War das auch geplant oder ist das erst so während des Drehs entstanden? Weil ich fand, die Natur war schon auch wie so ein fast ein Hauptdarsteller.
Ja, das war
schön, dass du das sagst.
Ja, das war von Anfang an irgendwie auch so eine Idee. Also so einerseits, glaube ich, um diese Figur, die ja irgendwie in dieser Welt sich nicht zurechtfindet, wo sie irgendwie gelandet ist, weil sie irgendwie eine Außenseiterin ist und anders. Da wollten wir immer, dass die auch zur Natur irgendwie eine andere Beziehung hat. Also die hört zum Beispiel Musik, wo andere nur ein Knacksen von einem Ast hören. Und die ist als einzige irgendwie auch fähig, irgendwie die Schönheit dieser Welt zu sehen. Also die findet dann schillernde Fischschuppen und findet die faszinierend.
Oder
also
tote Insekten.
Die sieht irgendwie da was anderes in dieser Welt und in dieser schönen Natur als die anderen. Und die am Anfang beschützt die ja auch in gewisser Weise, weil die dann auch mit ihrer Freundin, die sie da findet, in dieser Höhle liegt. Das hat ja alles eigentlich, oder sie liegt am Moos und streichelt das Moos. Das ist was Schönes und sie Beschützendes. Und wie es dann halt bei einer Depressionserkrankung auch passiert, verliert diese Welt dann aber im Lauf des Films irgendwie die Farbe und die Schönheit und das Beschützende. Und das wandelt sich ein bisschen ins Gegenteil. Also wenn ihr dann später im Film so in einem Loch liegt und so wie diesen Galgen anschaut, dann hat das irgendwie also schon einen Versuch, sich zurückzuziehen, aber es hat nichts Beschützendes mehr, sondern was... weiß ich nicht, was Einsperrendes. Also ich glaube, die Natur wandelt sich im Verlauf vom Film auch und wird von was sehr Schönem zu was Kaltem und Bedrohlichem auch.
Im Übrigen ist auch das Steinhaus, also bei uns ist nicht nur die Natur, also in dem Fall die Natur ist ein Hauptdarsteller, das stimmt. Auch die Häuser sind bei uns, bei allen unseren Filmen lustigerweise immer sowas wie Darsteller, die uns sehr wichtig sind. Mhm. Und auch die, sozusagen das Haus, in dem sie wohnt, das duckt sich ja so hinein, also es verschmilzt ja mit der Natur eigentlich, mit diesem Hügel, da wächst ja so quasi fast das Moos drüber. Es war genauso beschrieben im Drehbuch tatsächlich. Okay. Wir schon wollten sozusagen, so wie sie sich dann zurückzieht, also in ihre Höhlen, sollte sich auch das Haus sozusagen mit der Natur verbinden und so versteckt und so verwachsen mit der Natur in diesem Hügel sozusagen sein.
Also es ist ein echter Ort, der gefunden worden ist. Ja. Das Lustige ist
nicht gebaut, das ist eine
echte Okay.
Ja, krass. Wir haben lang gesucht.
Okay, das ist krass, ja.
Da kann ich auch ganz gut sagen, was wir dran so lieben an echten Locations, weil es ist einerseits, ist es genau wie es geschrieben war, dieses Haus, das wie ein Symptom einer Depression wirkt und sich da verstecken will. Andererseits hatte das Haus, was das so nicht geschrieben war, das ist dieser absurde Keller, wenn man da reingeht, der so ein bisschen ist wie fast so, also wo sie dann ihren Gebetsraum oder Altar oder sowas aufbaut. Und das ist fast sowas wie, könnte man sagen, sowas Dunkles, Unbewusstes, Unterbewusstes, das so unter diesem Haus liegt. Und das passt eigentlich auch wahnsinnig schön zu dieser Figur. Also ich glaube, das ist aber was, das wir uns in dem Sinn nicht im Drehbuch ausgedacht haben, sondern das findet man und dann passt es irgendwie zu dieser Figur und dann verwendet man das. Also ich glaube, wir sind Menschen, die, weil du vorher gefragt hast, ich glaube, wir haben wahnsinnig genau recherchiert, wir planen alles sehr genau, aber wir versuchen immer offen zu sein, wenn dann irgendwie, wenn eine Location irgendwie uns was schenkt oder die Natur oder Darsteller, Darstellerinnen, dann wären wir immer irgendwie bereit, das gerne anzunehmen, weil es den Film einfach wahnsinnig bereichert. Also bei The Lodge, um einen anderen Film zu nehmen, das Haus zum Beispiel haben wir eigentlich entschieden, weil es so einen wahnsinnig fantastischen Dachboden hat. Und der Dachboden kam im Drehbuch gar nicht vor. Also da war kein Dachboden, aber wir haben es wegen des Dachbodens genommen und haben dann quasi in den Dachboden eine Szene reingeschrieben, aber nicht irgendeine, sondern wir haben uns gedacht, wie bauen wir den ganzen Film, dass es dorthin führt, dass der Raum wirklich diesen Auftritt bekommt. Und das war aber gar nicht gedacht. Das ist so, man reagiert auf Dinge, die man findet. Und ich glaube, das macht Filme machen, dass er oft ein sehr trockener Prozess sein kann und sich anfühlt für, glaube ich, viele Menschen wie ein Abarbeiten von eines Drehbuchs. Das macht Filme machen interessant, wenn man die ganze Zeit so auf der Hut ist und mitdenkt und Dinge finden möchte.
Und das ist ja lustig, weil wir haben ja dann einen anderen Horrorfilm gesehen und entdeckt, der im gleichen Haus gedreht wurde. Bei The Lodge sind wir jetzt immer noch.
Ach,
wo der gleiche Dachboden vorkommt, aber nicht dramaturgisch, also im Drehbuch so benutzt wird, wie wir es machen, sondern sozusagen, und daher auch
das
ganz...
Das Kinderzimmer.
Das ist das Kinderzimmer ist dort. Und es ist unterverkauft einfach. Also es entfaltet gar nicht die Wirkung, es ist lustig. Also man könnte sozusagen da richtig, also auch Filmstudenten zeigen sozusagen, was Räume, wenn man sie sozusagen im Drehbuch, also wenn man es dann in den was Räume machen, wenn man in der Geschichte den richtigen Ort für die richtige Szene findet. Das haben wir bei Ich sehe gelernt, weil da haben wir es zum Teil falsch gemacht. Da hat man immer durch Fehler.
Welcher Film war das, wollt ihr sagen?
Is Out There heißt das. Ist nicht besonders gut, muss man sagen, der Regisseur.
Habe ich nicht gesehen. Aber
ist sehr lustig, spielt im gleichen Haus.
Ja, das ist wirklich absurd. Ich glaube, das ist absurd,
wenn man das dann sieht. Ne? Erst haben wir einen Schock gehabt. Oh mein Gott.
Ja, wir haben uns den angeschaut, weil wir sind immer oder waren früher oft in Cannes und haben für einen Freund, der ein Genrefilmfestival hat, auch so gescoutet und Filme angeschaut. Und ich habe im Programm irgendwie gesehen, lustig, da ist einer, der ist quasi gedreht worden, ganz in der Nähe von da, wo wir gedreht haben. Und im Hotel, wo wir damals gewohnt haben in Kanada, haben sie uns auch erzählt, da gab es einmal einen anderen Film, der hat auch da irgendwo im Wald gedreht und wir haben uns gedacht, so in der ärgsten Stresszeit im Schnitt, naja, machen wir das zur Entspannung, schauen wir uns halt da irgendwie was anderes da im ähnlichen Wald entstanden ist und dann ist das wirklich zu 100% dasselbe Haus die ganze Zeit und wir waren wirklich schockiert.
Das glaube ich wirklich gerne, ja. Das ist ein witziger Zufall. Kommen wir nochmal auf die Hauptfigur zurück, Agnes, die ja nicht nur, ja, das finde ich auch selber gesagt, ne, sie ist ja sowohl Opfer, aber wird auch eben zur Täterin im Film. Vor allem auch mit dem ganzen Verbinden natürlich mit Religion oder ich möchte schon fast sagen, auch ein gewisser Ritus, vor allem jetzt auch in Bezug aufs Finale, ohne etwas zu spoilern natürlich. Aber wie habt ihr das verbunden, die Religion, dieser auch Glaube, aber auch Aberglaube, zusammen dieser Depression und dann eben diesem Thema des mittelbaren Selbstmordes? Wie greift das für euch ineinander? Vor allem zu der Zeit damals.
Ja, tatsächlich war das in der Zeit so. Das ist eine recht interessante Periode sozusagen. Am Beginn der Aufklärung war, also laut all den historischen Recherchen, die wir da jetzt irgendwie haben, war das so, dass einerseits Glaube sehr stark war, noch, aber Glaube auch, vor allen Dingen unter Bauern. Das Milieu, wo das spielt, sind so Einzelgehöfte, wo auch Bauern sind gar nicht jeden Tag in die Kirche gegangen. Also wir haben auch viele Klischees über Bord geworfen bekommen, was Religionsausübung betrifft zum Beispiel. Und es gab aber auch schon zum Beispiel Priester, die gebildeter waren, weil Priester wurden oft aus Dörfern rekrutiert, dann in der Stadt gebildet, die konnten dann lesen und schreiben, haben Bücher gelesen und sind dann aber wieder in andere Dörfer zurückgeschickt worden als Dorfpfarrer. Und die wussten zum Beispiel schon, dass ein Unwetter oder ein Hagelsturm, der eine Ernte verwüstet hat, nichts damit zu tun hat, zum Beispiel, ob jemand sich umgebracht hat. Bauern haben ja geglaubt, wenn sich jemand umbringt, dann sozusagen in ihrem Aberglauben ist vielleicht, also sozusagen ist die Ernte in Gefahr, dann wird der liebe Gott sozusagen Unwetter schicken.
Ja.
Bauern haben das noch geglaubt und zum Schutz musste dann der Pfarrer zum Beispiel die Glocke im Kirchturm läuten, damit das eben nicht passiert, so eine Art Schutzzauber. Die Priester damals wussten schon, dass das nichts miteinander zu tun hat. Die waren aber abhängig von den Bauern zum Beispiel, dass die ihnen das Holz schlagen, damit die im Winter einheizen können oder dass sie ihre Felder bestellen, weil sonst hätten sie nichts zu essen gehabt. Also da gab es lustigerweise ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis, sodass der Bauer, also der Pfarrer, obwohl er wusste, dass das völlig blödsinnig ist, die Kirchenglocke läuten musste, wenn es zum Beispiel einen Selbstmord gegeben hat. Also da gab es, also das ist eine sehr interessante Zeit, weil man viel machen kann an einerseits abergläubischen Riten noch, schwerer Religiosität, aber sozusagen ja,
es wird einfach
Rebellion so eine, auch schon ein bisschen. Ja, ne?
Es wird einfach so eine, insgesamt so eine mythische Welt für die meisten Leute, die bewohnen. Wenn die einerseits quasi die Kirchenlehren befolgen, andererseits, wenn sie den Ochsenschädel im Teich finden, einen Schlammigen, dann ist das irgendwie ein Zeichen, es ist ein großes Unglück, das bevorsteht. Also ich glaube, das ist insgesamt, da gibt es eine Welt, in der man sich nie so sicher sein kann oder sicher fühlen kann, weil es kann immer irgendwas Schreckliches, Unerklärliches auch passieren. Und ich glaube, unsere Hauptfigur ist da so ein bisschen anders. Die ist als extrem religiös gezeichnet, aber religiös im Sinne von, glaube ich, gläubig. Also die findet den Ochsenschädel ja tatsächlich auch schön. Also die hat da keine Berührungsängste mit diesen Dingen oder mit den toten Insekten. Also die sieht einerseits also Schönheit, wo andere nur Dreck sehen und sie sieht auch Schönheit, wo andere quasi ein großes Unglück sehen. Aber in der Zeit und in der Welt, glaube ich, war das für die meisten so, dass die Welt halt irgendwie bis zu einem gewissen Grad vollkommen unerklärlich war und dadurch auch bedrohlich.
Weil dieser, wie gesagt, gerade dieses abergläubisch-Rituelle kommt halt dann doch ziemlich raus. Aber wenn das genau in diese Zeit passt, ich dachte, es wäre noch die Zeit gewesen, wo es wirklich sehr streng gläubisch war. Aber dann macht das auch natürlich im Kontext auch dann mehr Sinn.
Da waren viele dieser Dinge, also ich meine, das ist ja auch, was dann auch hineinspielt, ist die Medizin. Richtige Ärzte konnten sich die wenigsten Leute leisten, also die waren nie bei wirklichen Ärzten, sondern immer beim Bader sozusagen, also so eine Art Laienarzt,
der
Bathaus ordiniert hat. Und die Dinge, die wir da recherchiert haben für den Film, die sind alle tatsächlich so praktiziert worden. Und das spielt natürlich da auch hinein, also dieses Nichtwissen um den menschlichen Körper und die Seele sozusagen, passt auch rein oder ist Teil dieser unerklärlichen, mysteriösen, bedrohlichen Welt. Also zum Beispiel die Behandlung mit dem Pferdehaar im Nacken. Dachte einfach, Melancholie wird verursacht von einem Gift, das im Körper ist und das muss man rausziehen. Deswegen habe ich meine Wunde irgendwie hinzugefügt und entzünden, also hat dafür gesorgt, dass sich die entzündet. Weil wenn das eitert, dachte man, der Eiter, der rauskommt, das ist das Gift, das Melancholie verursacht. Also man glaubt, man reinigt den Körper eigentlich. Aber das ist so, viele dieser Dinge, dafür hatte man keine Belege, aber für diese ganze Welt hatte man keine Belege. Man wusste viel nicht und hat viel angenommen.
Im Übrigen, das mit den Wunden hat man bis in die 1960er Jahre in Österreich, haben das Bauern an Rindern gemacht. Also, also in Ohren so eine Wunde, eine kleine Wunde gemacht, Dreck reingeschmiert, damit das eitert, weil sie geglaubt haben, das sozusagen reinigt. Das reinigt. Also okay. Das ist noch gar nicht so lange her. Also.
Okay, es war eine sehr unangenehme Szene. Ja, da hat es mich auch kurz ein bisschen im Nacken geschüttelt.
Sehr gut, sehr gut.
Was das Grafische angeht sowieso, da habt ihr wieder gute Arbeit geleistet. Also da habt ihr mich einige Male geschüttelt. Akte zu der verkörpert von Anja Plasch, hervorragende Leistung, also unfassbar, wirklich absolut mitgelitten, mitgefiebert. Macht sie wirklich ganz, ganz großartig. War ja auch natürlich eine schwierige Rolle. Wie hat sie sich da vorbereitet? Könnt ihr ein bisschen was erzählen?
Ja, wir haben zuerst über das Drehbuch, wir haben sie für die Musik angefragt eigentlich. Da hat sie das Drehbuch gelesen dafür, weil sie ist ja ursprünglich Musikerin.
Genau, die hat auch komponiert, die euren Soundtrack gemacht. Genau, genau, ja. Auch super, ja.
Aber die hat das dann gelesen und hat so stark darauf reagiert und hat so viel über diese Figur schon gewusst, dass wir uns gedacht haben, okay, das ist vielleicht eine Idee, die das auch spielen zu lassen, weil, also, man kann sich natürlich nicht genau vorbereiten, das hat sie auch gemacht. Also die hat, weiß ich nicht, einerseits körperlich sich auf die Kälte und die Arbeit vorbereitet mit Eiswürfelbädern, andererseits
Barfuß gehen,
also diese Dinge dann, aber auch religionsgeschichtlich und auch in ihrer Familiengeschichte hat die irrsinnig genau recherchiert. Also die hat sich großartig vorbereitet. Das sind aber Dinge, die könnte theoretisch, mehr oder weniger, könnten sich viele Schauspielerinnen aneignen, so, aber dieses Grundverständnis für diese Figur ist was, das die Anja immer schon hatte. Und ich glaube, das ist so mit das Ausschlaggebende, warum das niemand so gut hätte verkörpern können wie die. Die hat einfach wirklich verstanden, einerseits, wer die ist und war andererseits so mutig, sich dem wirklich zu öffnen. Das ist natürlich irgendwie gefährlich auch. Das ist wahnsinnig belastend, aber die Anja hat sich wirklich bis zur Selbstaufgabe da geöffnet, weil sie einfach gesagt hat, sie findet es wichtiger, die Geschichte dieser Frau jetzt ehrlich und so schmerzhaft, wie sie war, zu erzählen, als dass sie auf sich selbst aufpasst. Also das war ein Fall, wo wir eher so als Regisseure auf die Schauspielerin aufpassen mussten, weil sie sich dem so sehr überantworten wollte.
Und sie hat ja selber, also bäuerlichen Hintergrund, sie ist eben am Bauernhof aufgewachsen mit einer Schweinezucht, sie hat sich dann mit ihren Vorfahren und auch Frauenfiguren in ihrer Familie beschäftigt. Sie ist zurückgegangen quasi in ihre Familie, sie hat ihren Dialekt wieder angenommen, den sie früher gesprochen hat. Und ja, sie ist eine Künstlerin, die auf einem Bauernhof aufgewachsen ist und hat irgendwann einmal dann gesagt, na ja, ist das eh für euch in Ordnung? Heute wäre ja vielleicht die Agnes heutzutage hätte sie vielleicht doch den Ausweg, eine Künstlerin zu werden. Also sozusagen die Idee, dass diese Figur damals sozusagen halt in so einem Gefängnis gelebt hat und nicht in die Welt gepasst hat, nicht hineingepasst hat dorthin, in die Arbeit vielleicht, die sie machen hat sollen. Und also diese Idee sozusagen, glaube ich, kennt sie. Also und konnte da sehr gut anknüpfen. Und ja, die Anja ist ein sehr spiritueller Mensch. Und ja, das hat auch so spirituelle Räume eröffnet, glaube ich, die sehr wichtig waren in dem Film.
Ja, und rein pragmatisch muss man sagen, die ist einfach auch vielleicht von ihrer Musikerinnenkarriere, die ist gewöhnt, wahnsinnig diszipliniert, immer wieder, also Dinge wiederholen zu können. Also so wie man es in der Musik ja auch irgendwie, um was zu üben, machen muss. Das heißt, die konnte, obwohl nicht professionell ausgebildet sozusagen, konnte die 10-mal jedes Take genau gleich wiederholen. Das war auch irgendwie ein Ehrgeiz, dass sie das quasi kann, wie eine professionelle Schauspielerin.
Ja, wow.
Und gleichzeitig hat die halt auch, weil sie so eine Performerin ist und weil sie sich auch der Rolle so öffnen wollte, wollte die in jedem dieser 10 Wiederholungen wirklich was spüren und wirklich was erleben und nichts vorspielen, sondern empfinden. Und das ist wahnsinnig besonders in dieser Kombination und das haben wir sozusagen eigentlich so noch nie erlebt mit einer Schauspielerin.
Und wir sind, wir mögen das auch. Also wir sind nicht Menschen, die ein Drehbuch schreiben und das wird dann technisch abgearbeitet, sondern wir sind daran interessiert, also dass da, wir schreiben ein sehr genaues Drehbuch, wir bereiten uns sehr genau vor, aber dann in dem Moment sozusagen kann eben auch Chaos eintreten oder kann sozusagen was Unvorhergesehenes passieren. Wir arbeiten gern mit Laiendarstellern, also die Fischer im Film sind alle echte Fischer, die Karpfenabfischer und so. Also wir mögen sozusagen, dass da echtes Leben möglichst viel und vor allen Dingen in einem historischen Film total wichtig, damit das irgendwie eine Kraft bekommt, damit das nicht nur so ein historisches Gemälde ist, dass da echtes Leben drinnen steckt. Und das haben wir mit Tieren versucht und mit Laiendarstellern versucht. Und genau, und die Anja hat uns das so und so sozusagen geschenkt, auch Kraft ihres Talents.
Das spürt und sieht man auf jeden Fall. Also es ist eine herausragende Leistung. Und
übrigens, weil du gesagt hast, ich konnte 10-mal alles wiederholen. Eine der wichtigsten Szenen im Film gegen Ende, diese Beichte oder das Geständnis, wo sie sozusagen ja auch minutenlang dann quasi spricht darüber, über ihr Innenleben, das haben wir nur ein einziges Mal gedreht.
Naja, okay, wow. Ja, also
quasi aber auch mehr oder weniger so... Mit Ansage, also natürlich, wenn es irgendwie schief gegangen wäre, hätten wir uns was anderes überlegen müssen, aber eigentlich ist ja, was diese Frauen wollen, die, also alles, was sie tun, tun sie nur für den Moment, dass der Priester sie von den Sünden freispricht. Das ist der wichtigste Moment, auf den alles hinzuläuft. Aber es war nicht so, dass der Priester, da gab es keine Garantie. Also es hätte sein können, dass der die nicht freispricht. Das heißt, da war ein irrsinniger Druck auf dieser letzten Beichte, die man tatsächlich ja auch nur einmal, also du kannst nur einmal beichten.
Du hast nur eine Chance, ja.
Ja, eine Chance.
Und deswegen kam es uns urkomisch vor zu sagen, gibt es Take 7 der letzten Chance, sondern das war genauso in diesem System, dass man gesagt hat, jetzt gibt es eine Beichte und egal was du machst, das ist jetzt deine Beichte. Und war es dann auch und das war ziemlich überwältigend auch für, also hat dazu geführt, dass der Kameramann nachher auch gleich gesagt hat, er würde jetzt auch gern beichten, weil es war ein echter Priester, der da war und dann wollten gleich einige Leute beichten.
Echter Priester hat sich auch gefreut, dass so viele Leute beichten wollten.
Endlich mal wieder. Ja, aber wirklich, also heraus, die Szene ist auch Wahnsinn, sehr intensiv und generell euer Film ist halt erneut, das könnt ihr ja eh sehr gut, sehr intensiv, also wie gesagt, ja, einige Szenen, die mich wirklich richtig gepackt haben, was der Film ja auch soll, gerade auch mit ihrer Leistung dann zusammen und der ganzen sehr schweren Thematik des Films. Konntest du ja im Set dann auch mal abschalten in den Pausen, hat sie das hinbekommen, trotz dieser intensiven, des Reinlehnens in diese Figur oder war sie schon sehr drin in der ganzen Drehzeit?
Ich glaube, sie war schon sehr drinnen, aber wir haben dafür ja als Regisseure die Verantwortung. Mhm. Und das heißt, je schwerer das Thema ist, desto mehr muss man jenseits des Drehs versuchen, es so angenehm und, um nicht zu sagen, so lustig wie möglich zu machen. Und wir haben zum Beispiel immer wieder gekocht für das Team. Wir haben versucht sozusagen, also die Karpfen, die wir abgefischt haben, haben wir dann manche auch quasi frittiert und dem Team quasi dann gekocht. Wir haben auch quasi Feste gefeiert. Es war zur Zeit von Corona und wir waren abgeschottet quasi in dieser Gegend und konnten eh nicht rausgehen. Also haben wir sozusagen innerhalb des Teams versucht quasi, das so schön wie möglich zu gestalten für alle Beteiligten, weil es ist ja für alle dann ein schweres Thema.
Na klar, absolut, ja.
Genau, wir sind Eisschwimmen gegangen. Also,
es war eine wahnsinnig schöne, es war tatsächlich eine wahnsinnig schöne Erfahrung und der Film war, der war nicht einfach herzustellen, aber das war, die größten Schwierigkeiten waren im Vorfeld, das war, wie wir gesagt haben, das Drehbuch zu schreiben, die richtige Form zu finden, den Film zu finanzieren. Tatsächlich im Schnitt war es dann auch nicht so einfach, wie wir uns gedacht haben, aber der Dreh an sich war wahnsinnig schön und sehr beglückend.
Ja, okay. Das ist gut zu hören, wenn man das fertige Produkt dann sieht. Das ist hinter der Kamera dann doch entspannt.
Ich glaube, das ist auf den ich glaube auch Kinder oder also auch bei Ich sehe, wir haben mit den Zwillingen, mit denen wir gearbeitet haben, in den Drehpausen also viel Tischtennis gespielt. Wir haben mit denen eine irrsinnige Hetz gehabt, wie man auf Österreichisch sagt. Ich glaube, dass sozusagen anders würden diese Performances, also nicht zustande kommen. Na gut, also du sagst früher nicht über einen ganzen Film sozusagen. Ja.
Also weil die müssen ja jeden Tag kommen, die müssen das wirklich jeden Tag machen wollen. Also selbst wenn man so, sagen wir mal, wie in der unter schweren Anführungsstrichen guten alten Zeit macht, gibt es ein großartiges Making-of von der Nightmare on Elm Street Film, wo ein Kind weint und so die Frage war, wie das gemacht wurde. Und da ist halt so, ja, am Stück, da war der Vater da vom Kind und hat gesagt, ja, deine Mama ist gestorben. Und dann weint halt das Kind. Und dann ist Cut und dann sagt er, na, deine Mama ist doch nicht gestorben. Und dann ist Take 2, dann sagt er, na, ich habe mich geirrt, sie ist doch gestorben. Und das geht halt dann 4 Takes gut und dann irgendwann hat das Kind halt kapiert, dass es da verarscht wird sozusagen.
Ja, okay.
Und
ja,
so will man, also so will man ja nicht arbeiten einerseits und andererseits ist das sowas, das man einmal machen kann, also offenbar in dem Film, aber nie über einen ganzen Film. Das heißt, wenn jemand einen ganzen Film lang immer wieder beiträgt und dabei ist, wie die Kinder bei Ich sehe ich sie oder wie die Anja da, dann ist das, glaube ich, schon ein Zeichen, dass man sich da in einer gewissen Weise irgendwie...
Ein Vertrauen, also das geht ohne Vertrauen und ohne sozusagen, dass man ein gesundes Klima hat, geht das gar nicht. Also.
Und ich sehe zum Beispiel, die Kinder haben ja nie, also die kannten nicht die ganze Geschichte, wir haben auch chronologisch gedreht, wie bei jedem Film, die sind dann irgendwie reingewachsen, haben das ziemlich als Abenteuer empfunden, haben auch mitgeholfen, so weiß ich nicht, den Videomonitor aufzubauen, dann den Puzzle-Check zu machen bei der Kamera, die waren all over the place sozusagen.
Okay.
Und haben, wie sie zum ersten Mal dann im Tonstudio zum Nachsynchronisieren so ein paar Kleinigkeiten gesehen haben, das war das Erste, was sie gesehen haben, und das war jetzt keine, also keine gewalttätigen Szenen, da waren die völlig fassungslos und haben gesagt so, sie hätten nie geglaubt, dass das so spannend wird. Sie dachten, das ist ein wahnsinnig langweiliger Film, wo sie die ganze Zeit von links nach rechts gehen und im Maisfeld Fangen spielen. Also die haben quasi hatten eine ganz andere Wahrnehmung von dem, was der Film ist. Und ich glaube, das ist irgendwie eine Wahrheit, die Menschen, die nicht dabei waren, die nur den fertigen Film sehen, nicht wissen können oder nicht voraussehen können. Aber für die Menschen, die daran beteiligt sind, das herzustellen, ist es immer ganz was anderes. Und das kann wunderschön sein, aber oder auch schrecklich natürlich, aber das kann man oft nicht ganz am fertigen Film ablesen.
Ja, gerade mit Kindern ist natürlich immer eine Sache, aber habt ihr ja auch Erfahrung durch Ich sehe, von daher konntet ihr da sehr nicht.
Wir haben immer, The Lodge, es waren auch 2 Kinder.
Ja, also genau.
Wir lieben es, also sozusagen.
Und wir sind tatsächlich mit allen.
Also seid ihr schon Profis.
Ja, wir sind mit allen diesen Kindern immer
das
noch.
Das ist so toll, weil das sind halt auch unberechenbare Schauspieler zum Teil. Und das ist so toll, weil sozusagen da gibt es, also da, weil die bringen dann immer was Unmittelbares ein in den Film. Und das ist irgendwie sehr schön. Und außerdem bei Kindern ist es auch so, dass die direkt reagieren. Also wenn ich dann einem Kind sage, du das, warum hast du das so oder mach doch das so und so, versucht das Kind ganz ehrlich, glaube ich, das umzusetzen. Und wenn es nicht klappt, dann habe ich was falsch dem Kind gesagt oder ich habe mich nicht richtig ausgedrückt. Während mit erwachsenen Schauspielern ist das viel komplizierter, weil natürlich Schauspieler und Schauspielerinnen ihre eigenen Ideen auch von einer Rolle oder von einem Ding haben. Und ob sie dann das machen, also ich exkludiere da jetzt Anja Blaschk explizit, aber ob sie das dann versuchen wirklich zu machen, was wir sagen, weiß ich nicht. Ich sehe nur, das Ergebnis ist vielleicht nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Insofern ist diese Ehrlichkeit, die Kinder per se mitbringen, großartig sozusagen. Also das, weil da ein ganz ehrliches Arbeiten möglich ist.
Mhm. Ja, und es ist auch wirklich, also Filme machen ist ja auch immer einen Teil seines Lebens verbringen, also mit Menschen, mit einem Thema, mit Arbeit. Und das will man natürlich auch, dass das irgendwie interessant ist und auch bis zu einem gewissen Grad so schön wie möglich halt. Und mit den Zwillingen von Ich sehe, habe ich eben vorher ganz kurz gesagt, sind wir immer noch in Kontakt, sind wir immer noch befreundet, die sind wir irgendwie ab und zu, verstehen uns wirklich immer noch gut. Und das ist halt schon schön, weil es halt irgendwie so ein, also natürlich ist es nicht, dass hätte man eigene Kinder, aber es ist so ein Teil des Aufwachsens irgendwie mitbegleitet zu haben und die jetzt als Erwachsene zu sehen, ist schon was ganz Besonderes.
Ich glaube, es ist einfach immer eine Frage, also ich bin zutiefst der Ansicht, dass ich alle Menschen auf Augenhöhe dass ich bin mit allen Menschen auf gleicher Augenhöhe. Also es gibt jetzt, also auch mit Kindern. Also es, für mich ist das nicht so, dass die nicht auf Augenhöhe sind. Also Menschen haben unterschiedliche Erfahrungen natürlich und sozusagen können beurteilen Dinge unterschiedlich. Und manchmal muss man natürlich Dinge, also für Sicherheit sorgen sozusagen bei manchen Dingen. Aber ansonsten kann man mit Kindern auf Augenhöhe sprechen meistens. Also
sollte man dann auch.
Sollte man auch, genau. Ja, sehr, 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 sehr cool, auf jeden Fall. Und weil eine Sache noch zu Behind the Scenes ganz kurz, weil das hatte ich mal, ich hatte mir eine Kritik gelesen, da war jemand irgendwie sehr, hat sich am Film sehr aufgehangen aufgrund der irgendwie Gewalt an Tieren. Da war ich schon so, bevor ich den Film auch gesehen habe. Es gibt ja im Film eine so eine Schächtungsszene mit einer Ziege. War die echt oder war das gefaked?
Ja, also das ist mehr oder weniger beides sozusagen. Also es ist tatsächlich eine echte Ziege oder war eine Tierärztin und ein Fleischhauer da, die quasi eine Schlachtung vorgenommen haben. Das war eine Ziege, die mehr oder weniger eigentlich sowieso geschlachtet worden wäre aus sozusagen gesundheitlichen
Gründen. Und zwar ein halbes Jahr früher schon. Ja. Hätte man diese Ziege geschlachtet.
Also okay. Sie hat mehr oder weniger für den Film haben wir jetzt, dass sich die auch an den Ort gewöhnt, konnte die irgendwie dort sein. Und ich glaube, das war vermutlich jetzt eher das beste Halbjahr, das die Ziege verbracht hat, weil es halt irgendwie dort in der Natur irgendwie schöner ist und das, die ist halt geschlachtet worden auf eine Art, wie es allen Vorschriften...
Also es wurde alle gesetzlichen Vorschriften eingehalten. Okay. Die Ziege hätte geschlachtet werden sollen, müssen, und zwar schon früher.
Die geschlachtete Ziege ist dann verwendet worden.
So. Ja, okay. Alles klar.
Genau, die geschlachtete, so kann man es ausdrücken, die geschlachtete Ziege ist verwendet worden.
Ist verwendet worden, ja.
Genau.
Das Thema Mutterschaft ist ja auch erneut ein großes Thema in eurem neuen Film. Agnes möchte unbedingt gerne schwanger werden und ein Kind kriegen, was ihr Mann ja nicht erfüllen kann. Das Thema Mutterschaft beschäftigt euch ja quasi in allen euren Filmen. Was ist da eure Faszination hinter oder wie kommt es dazu?
Naja, wir würden es vielleicht ein bisschen erweitern. Es ist so nicht nur Mutterschaft, es ist so ein bisschen Familie, das Thema der Familie, das beschäftigt uns, glaube ich, weil es so wie eine Keimzelle der Gesellschaft ist, an der man größere gesellschaftliche Konflikte irgendwie gut wie unter einem Brennglas intensiviert auch darstellen kann. Und ich glaube, es geht sehr viel bei Müttern und Kindern, geht sehr viel um Vertrauen und es ist sowas wie ein Urvertrauen, das man irgendwie voraussetzt. Und wenn das erschüttert wird, ist das, was das uns immer interessiert. Und bei der, oft sind es dann auch Familien über Leerstellen, wie bei der Lodge, wo die Mutterfigur ja aus dieser Familie rausgenommen wird. Und das ist, das kreist mehr oder weniger um diese Leerstelle und um diesen Schmerz, der versucht wird, also quasi, wo versucht wird, das wieder aufzufüllen. Und auch bei der Agnes, wie du gesagt hast, die will schwanger werden. Also die will, dass das irgendeine Familie wird, aber da ist was, inkomplett sozusagen. Also die schafft es nicht, das Bild, das erwartet wird, das die Gesellschaft auch projiziert auf sie, das hat so zu sein, dass da ein Kind Teil dieser Familie ist, das schafft sie nicht zu erfüllen, das schafft der Ehemann nicht zu erfüllen und das intensiviert mehr oder weniger deren Probleme.
Also ich gebe jetzt mal zum ersten Mal übrigens eine persönliche Antwort, weil es wie diese Frage, also ich habe schon viel drüber nachgedacht, weil es wird tatsächlich immer wieder gestellt. Und also als ich Mutter wurde, glaube ich, also es war für mich eines der existenziellsten oder das existenziellste, was in meinem Leben jemals stattgefunden hat, weil an die Geburt kann ich mich ja nicht erinnern. Also Geburt zu geben oder sozusagen Mutter zu werden mit all dem, was das mit sich bringt, ist, glaube ich, das existenziellste, was in meinem Leben passiert ist. Das kann man jetzt sagen, dass es manchmal auch traumatisch ist sozusagen, dass es beglückend ist, also es hat sehr, sehr viel. Aber ohne Mutterschaft gäbe es uns ja alle nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass es für alle Menschen, und ich tue jetzt da die Vaterschaft inkludieren, also es geht ja nicht nur um den Akt des Kindkriegens, sondern in der modernen Welt sozusagen werden ja Männer immer weiter inkludiert, in was es bedeutet sozusagen, von der Sekunde Null an quasi dieses Kind auf die Welt zu bringen und dafür verantwortlich zu sein. Und das ist einfach, glaube ich, eine wahnsinnig überfordernde Aufgabe und berührt quasi alle Probleme, die alle Menschen, also die Menschheit hat in dieser Familie, die man dann ist. Und ich glaube, das ist sozusagen das Kern, die, wie sagt man da, Kern, wenn das nicht Kernspaltung, sondern es ist quasi ein Atomkraftwerk. Also es ist quasi der Urknall. Und deswegen sozusagen ist das, glaube ich, auch so ein Thema, das ganz existenziell ist und an dem man ganz viel zeigen kann. Der nächste Film übrigens spielt wieder in einer Familie.
In einem Haus, in einer Familie.
Mit hoffentlich einem schönen Dachboden.
Es geht um Exorzismus.
Na gut, ja. Absolut. Also natürlich ist es ein Grundding, aber es natürlich zieht sich natürlich auch sehr durch eure Filme, deswegen muss ich es einmal reinfragen. Weil es natürlich ein wiederkehrendes Topic bei euch ist. Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch. War wirklich sehr aufschlussreich. Sehr vielen, vielen Dank. Bin sehr gespannt. Ihr seid ja mit dem Film in der Einreichung für den Oscar nächstes Jahr. Was denkt ihr? Wie seht ihr eure Chancen?
Wird sicher super, gewinnen wir leicht.
Ja. Das denken wir doch alle.
Ja.
Nein, aber wirklich, drückt dir die Daumen auf jeden Fall. Es ist ein fantastischer Film. Hat wirklich sehr gefallen, hat genau meine Sweet Spots getroffen. Viel Erfolg mit dem Film auf jeden Fall. Und vielen Dank fürs Gespräch euch.
Danke. Danke.
They're coming to get you, Barbara.
They're coming for you.